Bits und so.
Mit dem herzlichen schönen Abend, da sind wir vom Alphamart-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Ich bin der Karl Kaiser McNeil Becker.
Guten Abend.
Das ist Klink Wölfle.
Guten Abend.
Ja, miteinander. Das Thema der letzten Woche hat Alex eigentlich schon vorab proklamiert
und eingeleitet, könnte man auch sagen.
Und der Castro Podcast-Client, ne, der hatte so eine Statistik, ab wann in Podcast-Shownotes das Stichwort DeepSeek aufgefallen ist. Ja? Und alle so am 28., am 29., Alex am 25.
Krass. Das war sehr lustig. Das war ein ernsthaft
ein bisschen lustig. Da war so ein kleines Hüpfelchen. Ja.
Und vor allen Dingen, ich meine, ihr erinnert euch noch, wie ich es eingeleitet habe, so nach dem so, hey, Randbemerkung, es gibt diese iOS-App. Ja, ganz so, cool eigentlich.
So 600 Trillionen Dollar vernichtet.
Das war sehr schön.
Das war einfach schon erstaunlich. Erstaunliche Dinge
ich
passieren.
Ich zeige mich für nichts, übernehme keine Verantwortung.
Ich übernehme keine Haftung.
Lass mal sehen, hier haben wir, glaube ich, hier ist die Grafik vom Castro-Podcast. Hier, wir sind hier irgendwo am 26. Sind wir hier drin und am 25. haben wir die aufgenommen und dann am 28. ist durch die Decke gegangen, Nvidia-Aktie in den Keller und das große Verunsicherung und Cyberangriff auf DeepSeek und Anmeldungen abgeschaltet und irgendwie die App aus dem italienischen Store rausgenommen.
Das ist echt am allerbesten von der ganzen Woche gewesen.
Ja, und nach der Sendung habe ich mir auch den DeepSeek dann runtergeladen, auf die iPhone-App runtergeladen und habe mir mal so ein paar Versionen von den destillierten Modellen in LM Studio reingeladen auf dem Mac Mini M4 und habe das da mal laufen lassen. Und das ist schon, gerade was Alex gesagt hat, nachdem es dieses Reasoning offen rausgibt und du kannst immer mit deinem Denken zuschauen, ist es halt sehr interessant, wie der zu seiner Lösung kommt. Und das dauert auch richtig lange. Also je nachdem, was du ihn fragst, kann das halt irgendwie über eine Minute nachdenken und da Text raus und sich selber korrigieren und sagen, nee, warte, ich muss ja eigentlich so und hör mal eigentlich, das ist so wie so ein verwirrtes Eichhörnchen, was sich selber da in irgendeine Richtung dann steuern möchte. Und die Ergebnisse sind in den Grenzen von, was halt AI kann und was AI nicht kann und was halt wegzensiert ist, das ist nochmal eine andere, aber in dem Fall wahrscheinlich eher unwichtige Nebenschauplatz, so, weil es halt aus China kommt, spricht es über keine chinesischen Reizthemen und sowas, das ist auch okay, das ist, also, ist nicht okay, aber es ist halt so, ja, also.
Ja, das Lustige ist ja, es spricht ja schon drüber, aber merkt dann, dass es nicht drüber sprechen darf.
Also, das ist sehr albern,
Es ist sehr albern, aber es ist auch super interessant, dazu zu schauen, wo sozusagen dieser Schutzfilter, ich nenne ihn mal Schutzfilter, greift, dieser Zensurfilter greift, weil bei dem Open-Source-Modell, da hast du ja eventuell das nicht, aber wenn du die online benutzt und so weiter, dann fängt er ja, also das war am Anfang, in den Anfangstagen super geil, da fängt er halt an, das zu beschreiben und merkt halt, also nachzudenken und merkt dann, oh, das ist ein heikles Thema und sagt irgendwie, lass uns doch lieber Mathe machen.
Ja, aber auch so, halt genau, wenn dieser String dann rausgefallen kommt, der halt auf seiner Zensurliste steht, dann hört er auf zu sprechen. Ja. Du kannst ja auch aus den Repositories, gibt es auch jetzt Leute, die haben eine Uncensored-Version davon irgendwie rausgetan. Die denkt dann alles nach in deinem LM Studio und denkt auch nach, wer jetzt aussieht wie Pooh der Bär zum Beispiel, so als blödes Beispiel. Und dann denkt danach und schreibt das alles hin und sagt dann, nö, niemand, keine Ahnung, weiß nicht. Aber er löscht es auch nicht in LM Studio zum Beispiel, sondern es bleibt dann einfach so der leere Gedanke, der volle Gedanke stehen, aber keine Antwort dazu. Aber so ist es da. Okay, gut. Aber jetzt mal abgesehen davon ist es halt selbst in den destillierten, in den kleineren Modellen sehr viel, ist sehr nah dran. Ne? Also sehr nah dran an dem Zeug, was OpenAI liefern kann. In der vollen großen Version mit ein paar Milliarden Parametern ist es halt wirklich auf einem ähnlichen Level wie die großen Modelle vom OpenAI. Und die Diskussion, wie viel sie jetzt dafür ausgegeben haben und welche Steine sie haben, ist auch lustig, aber tut auch wenig zur Sache insgesamt. Ist halt jetzt so, ist jetzt da. Deal with it. Das ist so ein bisschen wie damals so, Napster ist jetzt da. So, deal with it, ja? Also MP3s sind jetzt im Internet. Du kannst sie jetzt versuchen, mit Anwälten einzufangen, aber es ist erstmal in der Welt draußen.
Ja, ich meine, die großen Player in Amerika fangen ja an, da mit Regulatorien irgendwie auffahren zu wollen, dass das eher verboten wird, dass man halt sozusagen die Innovation da stoppt und versucht da nicht von rechts hinten überholt zu werden. Aber nichtsdestotrotz, also ja, es ist über die Preismodelle, es ist halt so ein bisschen spannend schon, wie das Ganze zustande gekommen ist und man muss halt viel auch glauben, weil man nicht hinter alle Kulissen blicken kann zumindest, aber es ist halt doch erheblich preiswerter zu produzieren gewesen. Dahinter steht ja trotzdem diese ganze große Company, sehr clevere Leute, und das fällt mir natürlich bei diesem hey, das war super günstig Aspekt natürlich nicht, sollte nicht unter den Tisch fallen, weil das extrem fähige Leute sind, die anscheinend auch unter sehr schwierigen Bedingungen, halt ohne die massiven Grafikkarten, auf einem Low-Level programmiert haben und da Sachen rausgekitzelt haben, die sich OpenAI also nie darum scheren musste, weil sie hatten halt immer die Ressourcen. Sie haben halt dieses massive Geld und die massiven Hardware, um das halt das Zeug zu rechnen, und sei es, was es kostet, also ist egal, was es kostet dann. Und ich glaube, das hat natürlich alles mit reingespielt. Ich meine, die ganze Börsensache müssen wir nicht analysieren, weil wir es eh nicht können, keine Ahnung davon haben. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass viele das Thema einfach auch nicht verstehen so. Inklusive, ich nehme mich da gerne ein, aber dann halt auch überreagieren bei solchen Geschichten. Wenn du halt nur so ein paar Randfakten hast und versuchst, dich da irgendwie ranzutasten, weil da der Börsenkurs ist da nicht mit wahren Informationen oder Ereignissen gleichzusetzen.
Wobei das Überreagieren natürlich in beide Richtungen geht. Ja. Also das Überreagieren war, man konnte ja argumentieren, das war schon vorher das Überreagieren. Und jetzt reagieren wir wieder ein bisschen zurück über. Das mag dann auch überzogen sein, aber das ist halt auch mal nun mal ein Teil der Börse. Schon immer, glaube ich, gewesen, oder? Ja, also vielleicht sollten wir uns tatsächlich in die Börsengeschichten nicht allzu tief reinwagen, weil die sind dann echt eine eigene Geschichte.
Es sind ja auch so drei Paar Schuhe oder drei verschiedene Schuhschachteln. Das eine ist, dass sie das Ding erstmal irgendwie relativ preisgünstig, wie auch immer, trainiert haben. Das zweite ist, sie haben diese iOS-App oder Web-App oder eine API, die du bezahlen kannst, wo sie jetzt dieses Modell in der Wolke bei sich laufen haben, die Inferenz dort laufen haben. Das dritte ist, du kannst dir die Open Weights runterladen und auch destillierte kleine Modelle davon runterladen, die dann nochmal durch Llama irgendwie durchgeschoben worden sind. Wahrscheinlich, die halt auch auf einem, tatsächlich.
Achso, Llama schön, ja, ich habe es gerade mit OpenAI verwechselt. Also das ist da auch durchgelaufen, definitiv.
Genau, und dass du halt das dann auch lokal auf deinem Mac, auf einem kleinen Mac laufen lassen kannst, also auf einem Mac Mini oder sowas, mit halt ein paar Gigabyte RAM. Oder du nimmst dir das Große und brauchst dann halt aber auch diese, ich glaube, 600 Gigabyte RAM oder sowas. Das wird relativ teuer, wenn du das von Nvidia dieses RAM kaufen musst. Das wird ist aber gar nicht so teuer, wenn du das einfach als normale RAM-Sticks als DIMMs in deinen PC reinsteckst. Da kosten dich diese, hat jemand zusammengebaut, so zumindest auf dem Papier, kostet dich halt ein System, wo du das Llama C++ laufen lassen kannst mit diesen 600, 700 Gigabyte RAM, kostet dich nur $6,000. Das ist auch nicht besonders schnell, aber benutzbar schnell genug, dass du das halt das volle Ding laufen lassen kannst. Und sie haben halt selber auch die Möglichkeit, so Slices rauszuschneiden aus dem Modell. Das werden jetzt auch Leute noch mehr probieren, dass sie halt so gewisse Wissensgebiete aus dem Modell rausschneiden können. Da sagst du, okay, ich will jetzt aber DeepSeek für Coding. Da schneidest du die Scheibe raus, die da dafür besser passt, und hast halt ein kleineres Modell und kannst da mit weniger RAM Fragen beantworten. Und du kannst auch, das könnten die auch anbieten, das können auch andere Leute versuchen, aber die haben auch ihre Paper veröffentlicht. Das kann jetzt auch jeder machen. Ja, das kann jetzt auch, Facebook kann das auch versuchen, der OpenAI kann sowas auch versuchen und seine Gewichte halt privat behalten, der OpenAI. Und da geht es einfach wahnsinnig schnell vorwärts.
Ja, ich meine, die Vorstellung, dass du das halt auf einem 6.000 Dollar Tower halt praktisch ChatGPT im vollen Umfang hast, wenn du so willst, deinen persönlichen, als Idee und als Konzept ist natürlich schon extrem faszinierend, überhaupt an dem Punkt jetzt angekommen zu sein, dass halt die Vorstellung ist, dass das halt, und auch, wir haben ja gesehen, wann war das letzte Woche, vorletzte Woche, über die kleine, ich habe den Namen vergessen, die kleine Nvidia-Kiste, den Schreibtisch, Nvidia Mini, nennen wir ihn Nvidia Mac Mini, für den Schreibtisch, der ja auch sozusagen diese Idee hat, dass du halt einen Großteil von den Geräten, den könntest du ja auch entsprechend hochzüchten, dass du da halt entsprechend die Menge an Arbeitsspeicher hättest, um halt irgendwas Größeres auf dem auch drauf laufen zu lassen. Und das ist natürlich schon extrem, extrem faszinierend, diese ganze Idee, das halt bei dir im eigenen Zuhause zu haben.
Also der Digits-PC vom Nvidia, der soll 128 GB haben und 3000 kosten, glaube ich, ne? Sowas. Mm. Ne? Und Modelle bis 200 Milliarden Parametern dann laufen lassen können. Also so diese Hausnummer, so ein paar tausend, bist du dabei, dass du sowas bei dir stehen hast. Mm. Und natürlich, auch wenn du dann aus Nvidias Sicht guckst, kannst du den Preis für deine Grafikkarten und deinen RAM halt noch aufrufen, wenn das auch anders geht.
Ja. Ja, ja.
Okay, jetzt habe ich mal ein bisschen mit dem gespielt und habe so geguckt, was, wo jetzt lokal auf dem, so also lokal auf dem LM Studio beziehungsweise Olama und ein bisschen in der Wolke bei denen. In der Wolke bei denen ist ein bisschen dran gescheitert, dass das nach dem ersten Tag dann, als dieser Peak kam, einfach
ja.
Pressemitteilung wegen Cyberangriff, aber einfach wegen Überlastung ja. halt kaputt war.
Ich glaube, die TikTok-Leute sind auch alle raufgesprungen, so weißt du. So schreibst du deine Hausaufgaben alleine. So. Und dann alle irgendwie angemeldet.
Tatsächlich auch das, was er dann sagt, wenn er sich selber wegzensiert hat, lass uns über Mathematik und Logik sprechen. Das funktioniert sehr gut. Ja, weil der kann sich halt solche Probleme recht gut herleiten. Er scheitert auch an manchen sehr simplen Fragen. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie viele Tage sind es seit 23. September 2023? Und er völlig explodiert. Hat minutenlang nachgedacht, wusste nicht, was das aktuelle Datum ist, hat dann gesagt, das ist wahrscheinlich 20 Tage her. Und
ja, ey, einfach mal schätzen.
Wenn du das in ChatGPT reinschmeißt, dann schreibt ChatGPT ein Stückchen Python-Skript und hat irgendwo ein virtuelles Python in der Wolke laufen und der hat das aktuelle Datum und dann stimmt es auch bei ChatGPT. Wenn du dem
Das ist auch eine gute Herangehensweise.
Es ist völlig over the top, weil ja, es ist so blöd auf der einen Seite.
Wenn du dem DeepSeek sagst, übrigens heute ist der 30. Januar, dann fängt er an zu rechnen. Okay, pass auf. 23. September, dann sind es noch 7 Tage bis Ende September, dann sind es nochmal, wie ist der nächste Monat, Oktober, da haben wir so viele Tage und so weiter und dann haben wir ein Schaltjahr und dann zählt er alles zusammen, so ja, mit den Fingern und es dauert halt 2 Minuten und dann stimmt's auch.
Ja, gut, immerhin. Und ist ja gut, dass er sich auch unterwegs halt selbst ein bisschen überprüft, ob er vielleicht falsch abbiegt und sich irgendwie was ausgedacht hat.
Ja.
So, und dann hast du halt am Schluss, ja, ist natürlich albern klar, dass es so lang dauert unter dem, aber wenn du es dir halt für andere Sachen, für was Kompliziertes vorstellst, und es ist halt schon nett, dem Ganzen so ein bisschen zu folgen und halt zu sehen, wie es halt, wie das vorangeht.
Ja, und ich habe so ein paar andere Sachen geguckt. Das war auch am ersten Tag, als die Wolkenversion von denen hatte noch diesen Search-Button drin. Also das hat jetzt auch tagelang nicht funktioniert, dass du dessen Suchmaschine beanspruchen konntest und dass der dann im chinesischen Web gesucht hat nach Sachen. Sachen, die ich nie finden könnte.
Yeah.
Ja. Also habe ich halt nach chinesischen Produkten gesucht, die mir jetzt in den Sinn gekommen sind. Zum Beispiel hatte ich da mal so ein Laster. Habt ihr mal gefragt, wie sieht das denn aus mit diesem Laster? Was weißt du über diesen Laster? Und dann hat der halt chinesische Websites gefunden, die über diesen Laster reden, die ich nie gefunden hätte.
Ja, das ist schon interessant.
Dann habe ich halt, der hatte auch so eine OCR-Funktion, habe ich so ein Marketing-PDF-File von dem BYD reingesteckt. Mhm. Habe ihn gefragt, so was kannst du mir über das Auto sagen? Dann hat er gesagt, hier, das Auto ist relativ schwer, hat wenig Zuladung, aber er sagt, die Batterie würde schnell laden. Das ist ein bisschen nicht plausibel, weil es auch gelogen war zum Beispiel. Das hat er richtig gesehen. Und hat er gesagt, in die zweite Seite von dem PDF, da steht nur Mist drin. Da war so Lorem Ipsum Quatsch drin, aber so ein Nonsens. Ja, hat er gesagt, das macht keinen Sinn. Das kann nicht sein. Okay. Ja. Und es war halt so unsichtbarer Text in dem PDF, was er da rausgezogen hat. Und es hat gestimmt, das war Nonsens. Und das war schon sehr okay. Dann habe ich noch andere so chinesische Produkte gefragt, so die wo finde ich denn da irgendeine Ersatzteile oder so, habe ich gefragt. Mhm. Ja, keine Ahnung, aber frag mal bei diesen Alibaba-Händlern. Hat er mir irgendwelche Alibaba-Händler rausgesucht aus dieser Kategorie? Mhm. Und das, auf die wäre ich niemals so gekommen, weil ich das gar nicht suchen kann.
Ja. Ja.
Mhm. Und das, also wenn du da in so eine Richtung abbiegst, wo du halt selber mit Englisch und Deutsch nicht weiterkommst, der wird halt weiterkommen und auch das automatisch in die chinesische Suchmaschine mit reinschmeißen. Mhm. Das ist halt so ein Level, wo du halt auch sonst nicht weiterkommst. Hier, Simone Jetsch, die Makerin von den Shitty Robots, die hat gerade ein Video rausgetan, wie das so ist, mit chinesischen Fabriken Produkte herzustellen.
Ah ja, 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 stimmt.
Mhm. Und sie macht das am Beispiel von so einem Ring aus Edelstahl, mit zwei Versionen, einmal mit Schraubenzieher dran und einmal mit einem Schraubenkopf dran. Das ist vielleicht für Leo interessant.
Ja, hochinteressant.
Könntest du immer einen Schraubenzieher dabei haben.
Ja, sehr gut. Habe ich ja jetzt sowieso, seit Basti mir Werkzeug geschickt hat.
Und sie sagt halt, da gibt es Leute, die sind so quasi Vermittler zwischen amerikanischen Firmen und chinesischen Produzenten, die halt dazwischen sitzen und genau das tun, was du selber nicht schaffst, nämlich mit diesen Fabriken zu reden und zu gucken, dass das irgendwie alles rund läuft. Und da haben wir genug Horrorgeschichten gesehen von irgendwelchen Kickstartern, die gesagt haben, ja, wir haben die Fabrik in Basti, kennst du da eine Geschichte?
Ich weiß nicht, du redest einfach.
Ja. Und vielleicht kommst du da auch an Leute irgendwie dran. Ich habe auch diese Woche auf AliExpress habe ich einem Händler eine Frage gestellt. Das ist durch die Englisch zu Chinesisch Translation durchgelaufen, bei dem rausgefallen und er hat völligen Unsinn auf Chinesisch zurückgeantwortet, was nochmal durch die Maschinentranslation durchgelaufen ist und es macht vorne und hinten keinen Sinn mehr. Natürlich explodiert dann alles. Und insofern ist es schon sehr interessant. Jetzt ist der Zug steht nicht still. Jetzt hat irgendwie OpenAI hat gerade vor 5 Minuten noch ein neues Modell mit Reasoning rausgebracht. Mhm. Llama wird bald folgen und die anderen werden auch bald folgen. In den letzten 5 Tagen kam noch irgendwas von Alibaba eben auch nochmal zusätzlich raus.
Ja, das habe ich mir noch nicht angeschaut, ja.
Ja, das. Du kommst auch einfach nicht nach. Es ist nee, so schnell, so viel Zeug.
Vor allen Dingen das jetzige DeepSeek-Modell, das hatten ganz viele Apps sofort integriert gehabt. Also ein Perplexity hat das natürlich aufgesaugt, wie nichts Gutes sofort.
Gut, Perplexity saugt einfach alles auf, was
die,
irgendwie
vorbeikommt. Die Wortwahl war sehr bewusst gewählt, die saugen alles auf. Ja. Aber auch zum Beispiel so eine Anwendung wie Craft, die hat es jetzt irgendwie vor 2 Tagen einfach implementiert. Denn die hatten schon ChatGPT drin. Aber wenn du es halt auch lokal möchtest, wenn du halt deine Schreibereien, die du da machst, irgendwie wirklich offline erledigen willst, dann kannst du das Modell halt in deren Schreibapp einfach laden.
Ja, okay.
Das ist cool. Also ist ernsthaft, ich meine, das ist halt das Schöne, wenn es halt offen verfügbar ist und der dann so eine sehr schnelle Verbreitung einfach findet. Also stimmt schon. Also wie Timo sagte, es geht jetzt nicht, der Geist geht nicht zurück in die Flasche. Also das ist spannend zu verfolgen und es überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse da und ja, die Börse muss nachkorrigieren, das soll uns egal sein.
Wenn du das Ding jetzt lokal also ich habe es auf dem Mac Mini M4 Pro laufen lassen und es ist auch sehr lustig, wenn du das in LM Studio reintust, dann fragt er dich, welches Modell hätten es denn gerne. Mhm. Da kommt eine Liste von 600 verschiedenen DeepSeek-Modellen.
ja.
Dann kannst du halt aussuchen und kannst noch ein bisschen nachfiltern, so ich will nur die mit MLX, die halt auf der Neural Engine laufen oder ich will die auf der CPU laufen, beziehungsweise auf der GPU mit C++. Und kannst dir aussuchen, welches du laden willst, wie groß es sind. Und LM Studio sagt dir dann auch, das würde ich nicht laden, das ist zu groß. Dann habe ich noch probiert, was, wenn ich sage, nee, ist mir egal, versuch's doch trotzdem. Mhm. Dann zeigt der Mac so auf dem Bildschirm so für 2 Frames so Garbage und bleibt stecken.
Oh, wow. Okay.
Der macht dann nämlich Unified Memory und schreibt das einfach über den Videoram drüber und ist vorbei.
Wow. Ja, okay. Na ja, gut. Ja, da. Gut, da ist auch Unified Memory auch irgendwann an seinen Grenzen.
Ja, aber du musst natürlich sehen, das war natürlich auch eine Erkenntnis. Also mit dem Unified Memory, da haben sie eine Architektur, wie sie alle ihre Rechner bauen, inklusive Telefone und so weiter, die einfach extrem gut zukunftsgerichtet ausgelegt ist. Das ist nicht irgendwie Mac Trashcan, Mac Pro, wo du sagst irgendwie, tolle neue Grafikkarten hier, so adaptiert keiner. Sondern Apple ist da in der Position jetzt, wo so die besten, zumindest so strategisch ausgelegten Computer haben, wie wir solche speicherintensiven Programme dann demnächst nutzen werden.
Ich habe auch einen gesehen, der hat, glaube ich, 7 Mac Mini M4 Pro mit Maximum RAM zusammengesteckt. Da kannst du auch das fast volle Modell drauflaufen.
Der hat so einen Turm gebaut. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, warum man die übernimmt, aber er hat einen Turm gebaut jedenfalls. Das fand ich sehr lustig. Ja.
Das wird teurer als diese $6,000 zum Beispiel und du hast halt diesen Flaschenhals von diesen Thunderbolt-Connections irgendwie dazwischen und du hast mit 3 Thunderbolt-Ports pro Mac Mini hast du halt nicht die Möglichkeit, alle mit allen zu verschalten, aber das geht auch. Und wenn das dann irgendwann in 3-4 Monaten im M4 Studio Ultra reinkommt und du den ausmaxst, dann kannst du da vielleicht auch wieder was reißen.
Ja. Also, da muss halt jetzt mal auch der Mac Studio ausfallen. Aber Also wäre vielleicht hilfreich dann. Aber ja, also es ist echt, das ist, ja, ist einfach interessant. Und es wird natürlich auch interessant zu beobachten sein, ob und inwiefern Apple da jetzt auch nochmal drauf reagiert. Weil wir haben ja im Moment, wo haben wir denn gerade unser Maximum beim Arbeitsspeicher überhaupt bei M-Max? Was ist das denn? 192 oder so Gigabyte beim Mac Pro? Ich weiß nicht, irgendwo ist Schluss.
Guter Tipp.
Der war doch viel.
Der ist viel früher Schluss.
Der ist sehr viel früher Schluss, als früher Schluss war, sozusagen.
Ja, das stimmt wohl.
Du kannst
wir hatten also bei den Intel Max waren es 1,5 Terabyte, ne?
Also da konntest du ja ordentlich einfach reinpumpen.
Beim Studio hast du 192 jetzt. Und
beim Studio sind es 192, okay, aber dann wird ja der Mac Pro auch 192, weil der hat ja nichts mehr jetzt. Der kann ja nichts mehr. Also mehr. Also,
ja.
Also genau deshalb ist ja, und da ist ja jetzt
192,
ja. Und da ist ja sehr interessant, ob wir jetzt gerade dieses Jahr bei Apple da irgendeine Art, ich meine, vielleicht ein bisschen, weiß nicht, früh, spät, ich weiß nicht genau, wie schnell sie da jetzt auch
aber sowas. Apple schaltet jetzt Werbung für Genmoji, hier das lustige Spiegelei mit den Armen und den Beinen und das Eis am Stiel, was aussieht wie ein Papagei, was lustig ist, aber halt auch nichts damit zu tun hat und dir nichts an Produktivität bringt. Das Modell, was du in Xcode reinladen kannst für Autocomplete, für Swift, das wiegt 2 Gigabyte. Das ist voll niedlich. Das tut aber auch nichts.
Das tut aber nichts, ja. Aber
Apples das ist noch positiv ausgelegt.
Ja, die wollten dich eh fragen, als jemanden, der AI täglich nutzt, Leo, was da so geht neuerdings. Aber nur ganz kurz angerissen, es ist halt sehr spannend, dass Apple halt nicht diese grundlegende Arbeit gemacht hat und sich ein eigenes Modell entwickelt hat und viel Geld verbrannt hat in den letzten 2 Jahren und extrem viel Kritik dafür auch einstecken musste und jetzt so ein bisschen dasteht so, haben Geld gespart. Also haben da bei dem Wettrennen nicht mitgemacht. Und seit letzter Woche sieht diese Perspektive auf das Ding halt schon ein bisschen anders aus. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass das strategisch war, weil das, glaube ich, das war nicht irgendwie, also das war nicht strategisch überlegt. Also, aber nichtsdestotrotz, es ist im jetzigen Zeitpunkt sieht so aus, als ob sie da den Hals aus dieser Geldschlinge rausgezogen haben und halt nicht das Geld investiert haben zumindest. Und was ihnen das für Türen und Toren öffnet. Und ich meine, die Distributionsplattform iPhone, auch Mac und iPad und so weiter, aber die ist natürlich ohnehin unangetastet. Also worüber du das Zeug dann konsumierst und so, da hat iOS mit Android zusammen halt die Vormachtstellung. Aber halt nicht dieses fundamentale grundlegende Modell, da Geld drauf geschmissen zu haben, ist halt schon was nach letzter Woche anders aussieht, die Diskussion.
Das DeepSeek hat die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Er findet halt irgendwelchen Kram zusammen, wenn er nichts weiß. Er kann es ein bisschen in der Webversion durch die Suchmaschine irgendwie wieder reinholen. Du kannst ihm halt auch lokal kannst du bestimmen, wie lang soll dein Kontextfenster sein und dann kann er halt mehr oder weniger irgendwie sich zusammenwursteln. Ich habe jetzt noch keine Apple Intelligence gesehen. Also zum einen überhaupt nicht, aber auch, weil sie in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Mhm. Und ich habe so eine Unterhaltung zwischen Leo und dem Gruber gesehen irgendwie. Und ich weiß gar nicht, was das Problem war.
Das ist ganz interessant, dass und das ist im Moment in mehreren Podcasts aufgefallen, dass es gab ja jetzt diese Geschichte, dass der Cavafis von, auch der Entwickler von Rogue Amoebi, Amoeba, Amoebo,
Amoebi, Amoebo ist eigentlich richtig.
Der hatte ja auch nochmal einfach irgendwie Siri gequält mit Fragen, die Siri nicht beantworten kann. So, wer hat den Super Bowl 1 gewonnen?
Sind das nicht diese Nintendo-Figürchen, diese
Ach, die?
Amoebos?
Ja. Ist ja unklar, was Super Bowl ist, aber es ist halt mal dahingestellt.
Genau, der hat dadurch probiert, welche Mannschaft hat welchen Super Bowl gewonnen und irgendwie alle Ergebnisse, also die Hälfte der Ergebnisse falsch mit erfundenen Mannschaften oder so.
Genau, und dann hat der Gruber irgendwie noch obskurere Wissensfragen aus, um irgendwelche Highschool
Football?
Ja, ja. Von Baseball, keine Ahnung.
Duke Midgets von irgendwo gewonnen haben, was aber falsch ist, weil die haben im Jahr davor gewonnen oder so. Aber und ich habe das ehrlich gesagt versucht zu lesen und zu verstehen und hab's nicht verstanden.
Nein, keine Chance.
Ich habe nicht verstanden, was richtig, was falsch war. Der ganze Text ergab, ich hätte eigentlich ChatGPT fragen sollen, weil der ganze Text ergab keinen Sinn für mich. Und da in dieser ganzen Diskussion kam oft auf die Idee, dass das ist ja jetzt Siri mit Apple Intelligence, das ist irgendwie Siri mit ChatGPT und das ist irgendwie eine andere Art von Siri als vorher. Und da war irgendwie, oder dass da irgendwie Apple Intelligence mit dem Boot ist, aber das ist einfach dasselbe Siri, was es halt immer ist. Also da war irgendwie, oder für mich gefühlt ein kompletter Disconnect oder halt ein Missverständnis, dass da eine andere Art von Siri praktisch am Werk ist. Aber es ist einfach exakt dieselbe Siri wie vorher. Außer du fragst halt mit Siri ChatGPT. Und weil Gruber dann in seinem Mastodon-Ding halt das nochmal, er hat irgendwie gesagt, er hat halt Siri gefragt und dann hat der Siri mit ChatGPT gefragt. Aber das war natürlich einfach immer noch Siri und hat halt irgendwie falsch an. Und dann habe ich gesagt, es gibt halt nur Siri und es gibt ChatGPT. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, außer dass du halt ChatGPT über Siri abfragen kannst. Aber dann sprichst du natürlich in dem Moment mit ChatGPT, benutzt ja Siri nur noch als Interface. Und vielleicht ist der Disconnect auch bei mir, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge am Schluss. Du hast halt, du arbeitest nur plötzlich in derselben, ich glaube, deshalb ist es auch so seltsam alles, dass du halt einfach in derselben Oberfläche unterwegs bist. Aber du hast halt zwei Modelle, mit denen du da sprichst, wenn du bei Siri überhaupt von einem Modell sprechen möchtest.
Wie ist der Text, der da dabei steht? Also dieses Ergebnis kommt jetzt von ChatGPT. Das ist ja ausgezeichnet. Und wenn es nicht genau da steht, dann ist es halt nicht von ChatGPT.
Dann ist es einfach Siri, ja. Dann, und zwar das alte Siri wohlgemerkt. Also es gibt kein neues Siri.
Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass irgendwas von ChatGPT kommt und Siri macht dann daraus was.
Nee.
Die gibt's nicht. Also es gibt nur diese Trennung eigentlich. Genau. Also, weil das
genau,
es war gibt auch mal im Gespräch, dass das irgendwie.
Genau, es gibt vielleicht noch eine Sache, die vielleicht noch so ein Zwischending ist, weil es gibt ja jetzt diese Weiche praktisch, die in Siri ist und die halt auf bestimmte Schlüsselbegriffe, dann weiß Siri, okay, hier werfe ich sofort die Hände in die Luft, weil hier kann ich einfach nichts machen.
Wie das Spiegelei.
Und dann mal, ja, exakt. Und dann geht's gleich Richtung ChatGPT. Also wenn du zum Beispiel irgendwas in Richtung zu Cooking oder Recipes oder sowas fragst, ja, schlag mir, ich habe irgendwie Tomatensaft, Bohnen und Thunfisch, schlag mir ein Rezept vor, ja. Und dann geht es einfach, dann macht Siri auf der Stelle gar nichts, sondern fragt einfach ChatGPT, weil weiß schon, da kommt halt sonst nichts bei raus. Und ChatGPT ist ja ziemlich gut mit Rezepten.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist nicht der erste Artikel, wo das irgendwie missverstanden wurde. Weil die Trennung ist auch aus meinem Verständnis sehr klar. Aber da wird nichts irgendwie zusammengewürfelt oder so.
Eigentlich also, nicht. Aber ich glaube, dass das dass das einfach dadurch, dass das halt immer in eins so zusammengemengt wurde und weil halt Apple auch mit seiner neuen Animation kam und neue Siri und halt irgendwie das alles so unter Apple Intelligence mit reingemischt hat, ist, glaube ich, da einfach die Vorstellung entstanden, dass bei Siri da schon irgendwas sich geändert hätte oder irgendwas anders ist oder dass da ChatGPT praktisch zur Seite steht und Siri hilft, aber es ist halt einfach nicht so, sondern Siri ist einfach nur ein Interface und ansonsten ist Siri dasselbe wie vorher.
Und ChatGPT ist das, was von ChatGPT kommt,
ja,
oder?
Ja, ChatGPT ist einfach ChatGPT. Es ist halt irgendwie irgendeine Form, da variiert natürlich auch das Ergebnis, das ist mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, aber es ist eigentlich so, als würdest du ChatGPT halt irgendwie über die API abfragen, als würdest du einfach einen Befehl und da hat er wahrscheinlich, gibt es da auch noch ein paar Sachen, die da mit drin hängen. Irgendwie willst du halt eine relativ kurze Antwort und solche, also ein paar Parameter sind da schon noch mit drin, die du nicht extra irgendwie in deinem Prompt definieren musst, aber per se ist das nichts anderes, als würdest du in irgendeiner anderen Form ChatGPT abfragen. Vielleicht jetzt nicht spezifisch über die Web-Oberfläche oder über die ChatGPT-App selbst, aber halt über die API eine Anfrage Richtung ChatGPT werfen und dann halt das Ergebnis zurückbekommen.
In den USA ist ja auch schon diese neue UI. Also wenn du Apple Intelligence hast, dann ist ja diese neue UI vorhanden, die bunt leuchtet und Kram. Deswegen war ich bei den Screenshots auch sehr verwirrt. Und das ist wahrscheinlich die Folge davon auch so, dass das zusammengeschmissen wird. Von Apple vielleicht halb mit Absicht so zusammengeschmissen vielleicht?
Ja, ich genau, das ist natürlich eine interessante Frage, ob das Apple eigentlich recht ist, dass Leute das jetzt hoffen und vermischen. Oder wir haben, glaube ich, damals auch im letzten Jahr, als das alles so eingeführt wurde und war ja auch immer mal wieder die Sorge geäußert, dass halt das natürlich auch ein Problem ist, das eben zusammen zu mischen, weil du hast eben die neue Oberfläche und die signalisiert dir ja, dass Siri jetzt irgendwas Tolles, Neues vielleicht können würde oder besser beantworten würde. Und es ist faktisch hat sich halt nichts an Siri geändert, außer winzige Details, die jetzt irgendwie minimal vielleicht cleverer sind.
Aber das war mal. Was ist Christina zum Beispiel?
und so ein paar Ausreißer.
Aber das war am Anfang, nach der ersten Vorstellung war das ein Problem auch für Apple, weil jeder über ChatGPT gesprochen hat und Apple Intelligence so da drunter gefallen ist, so nach dem Motto so, wenn du jetzt Siri fragst, dann fragst du ChatGPT eigentlich.
Ja.
Und dann musst du über Monate aufgedröselt werden, nee, wir sind schon unsere eigene Sache, das ist privat und da geht nichts an ChatGPT und so weiter. Ja. Und in den wenigen Fällen, in denen Siri nicht Bescheid weiß, da wird dann auf ChatGPT verwiesen. Das war am Anfang ein enormes Problem und haben wir auch, glaube ich, gesagt, dass wenn sie die Präsentation nochmal machen würden, würden sie das auch weniger gewichten und am Ende nicht so irgendwie, hey, wir arbeiten mit den Besten zusammen, ChatGPT, das war ein Fehler. Mittlerweile kannst du natürlich sagen, klar, also strategisch, wenn Siri jetzt in Anführungszeichen mehr kann, weil es einfach diesen Link zu ChatGPT gibt, dann wirkt das natürlich besser für Apple zum jetzigen Zeitpunkt. Aber am Anfang war das gar nicht so cool. Und ich meine, ja, also das neue Siri, das ist ja laut Gurman-Gerücht noch ein Jahr hin, bis wir da irgendwas sehen von. Also das soll ja 2026 dann eventuell mit einem, also irgendeinem LLM dahinter kommen. Und dann wird es nochmal spannend.
Also Apple darf sich beim Llama nicht bedienen, weißt du, so Nutzungsbedingungen vom Llama sind so, wenn du mehr als 10 Milliarden User hast, darfst du Llama nicht benutzen, so das trifft halt genau auf die Konkurrenz von Facebook zu. Jetzt könnten sie sich natürlich, wenn das aus den Papers so hervorgeht, könnten sie sich natürlich relativ leicht mit den Erkenntnissen aus DeepSeek, aus diesen Papers, halt selber was Kleines, Billiges zusammenschrauben und dann halt vielleicht schneller zu diesem Ziel kommen, das irgendwie in Siri reinzubauen. Und sie haben auch beliebig viel Geld eigentlich, um in die Wolke zu schmeißen, um sich eigentlich Grafikkarten schon zu kaufen. Das, abgesehen von China, da dürfen sie vielleicht erstmal nicht. Aber sonst könnten sie ja da relativ frei jetzt Geld draufschmeißen und Hardware kaufen. Ja, also
was sie aber offensichtlich nicht wirklich tun, wenn man halt die CapEx-Zeug Geld anschaut, was sie halt ausgeben. Ich meine, die stopfen natürlich ihre Milliarden in diese Capital Expenditures, was auch immer das deutsche Wort dafür ist, habe ich vergessen, aber halt irgendwie, was ist denn da das deutsche Begriff? Irgendwie, ich werde es nebenbei mal.
Investitionsausgaben.
Ja, sowas, genau, Investitionsausgaben. Also ist eigentlich nicht besser, das zu übersetzen. Und wo du halt bei den anderen, du kannst ja bei den anderen Großen sehen, wo natürlich diese Ausgaben halt einfach massiv hochgehen gegangen sind, weil das halt die Ausgaben sind für Rechenzentren, für die Kapazitäten, für das Ganze drumherum, was du halt dann Infrastruktur als Konzern schaffen musst, um halt die Basis für so Zeug wie eben in dem Fall irgendeinen Cloud-Dienst oder so einen Riesen-Cloud-Dienst zu lesen. Und da hat Apple bis jetzt, sind sie da irgendwie ganz fein gefahren und haben sich da nicht irgendwie groß aus dem Fenster lehnen müssen oder haben sich einfach nicht aus dem, oder sie müssen vielleicht schon, aber sie haben sich einfach nicht aus dem Fenster gelehnt. Und jetzt sind sie vielleicht tatsächlich am Punkt, wo sie auch sagen, ach, war vielleicht ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben und jetzt brauchen wir uns ja auch nicht aus dem Fenster zu lehnen, weil dann können wir das ja jetzt genauso weiterfahren. Fragezeichen natürlich, wie ist dann am Schluss das Ergebnis? Weil ich glaube, es ist auch klar, dass Apple Intelligence nicht mit irgendwas Besonderem hervorsticht bis jetzt. Und
Wir sehen halt das Problem, das habe ich vorher versucht anzufangen mit den Schuhschachteln, habe den Faden wieder verloren. Sie haben ja, die eine Schuhschachtel ist halt das Training, wo man viel Geld reinstecken muss und viel Hardware haben muss und dann halt die Inferenz, wo du halt, wenn du das in der Wolke bereitstellen möchtest, den Service dieses Sprachmodells dann, wo du denn die Grafikkarten und das RAM in der Wolke haben musst, um die einzelnen User zu versorgen. Wenn das Apple jetzt nicht in der Wolke macht, sondern auf den Geräten macht, haben sie auf den Geräten zwar gute Voraussetzungen, aber viel zu wenig RAM für die kleinen, auf den kleinen Geräten zu wenig RAM für die großen Modelle. Also sie haben ja schon angefangen, auch große Rechner mit ihren ARM-Chips und wahrscheinlich sehr viel RAM in die Hardware zu bauen, um sie in die Wolke zu stecken. Aber so wie das ausschaut, sind sie da halt auch hinterher. Und das wird ihnen wahrscheinlich sehr viel Geld sparen, wenn sie da einfach RAM von der Stange und ihre eigenen Chips in neue Gehäuse reinstecken können, ins Rechenzentrum stecken. Aber was lassen sie dann da drauf laufen? Das ist ja auch erstmal, ist ja auch offen, ist auch vielleicht erstmal wurscht. Das ist ja eine getrennte Entwicklung. Aber sie müssen halt dann trotzdem auch dieses Geld in die Wolke stecken, um ihre Custom Mac Studios in die Wolke zu stecken und dann diese Dinge, diese Modelle in der Wolke dann bei sich zu rechnen, möglicherweise. Und sie haben wahrscheinlich keinen Bock, das bei AWS zu bezahlen oder irgendwas. Ne?
Nee, ich meine, das können sie wahrscheinlich zur Not jedes Mal, sie können ja da wahrscheinlich zur Not sich relativ flexibel irgendwie mal was dazu kaufen, wenn sie merken, okay, das Gerät jetzt völlig aus dem Ruder, aber ich vermute schon, dass sie das meiste natürlich in-house machen. Und Private Cloud Compute ist eigentlich von der Architektur her so, dass du da nicht einfach mal ein bisschen AWS reinschleusen kannst. Also wüsste ich nicht, wie sie diese Instanzen irgendwie in so einem Kontext laufen lassen könnten. Vielleicht übersehe ich da auch was, aber das wird sich mir nicht erschließen. Private Cloud Compute baut eigentlich darauf, dass das irgendwo bei Apple in einem spezifisch gedachten Rechenzentrum oder zumindest einem Teil von einem Rechenzentrum auf Apple-Hardware, was auch immer dann da als Server halt zum Einsatz kommt, läuft. Und das kannst du,
schon extern machen, wenn du willst. Du brauchst halt irgendwelche ECS-Systeme, ECS2-Systeme, die halt komplett verschlüsselt laufen und halt dann mit irgendeinem Backend bei Apple reden. Das könnte man schon alles machen. Das ist halt ein scheiß Aufwand.
Ja, sie haben ja dieses Ding, dass das Telefon nur dem Ding vertraut, wenn das richtig durchsigniert ist und so weit runter auf die Hardware kommen sie wahrscheinlich auf einer anderen Wolke nicht.
Ja, da glaube ich auch, dass es irgendwo knackt dann an einem Punkt, wenn du das nicht unter dem eigenen Dach machst. Zumal da ja noch mehr Versprechen dran geknüpft sind, auch was den Zugang zu diesen, also das heißt, die können das eigentlich, also würde zumindest, glaube ich, aus dem Ruder laufen.
So oder so. Apple scheint etwas spät dran zu sein. Das kann jetzt geldmäßig ein Vorteil sein, das ist aber so vom Eindruck her eher, glaube ich, ein Nachteil. Ja, dass sie halt da so ein bisschen hinterher sind, wobei auch bei den anderen, so bei, auf Konsumersicht, aus Konsumersicht gesehen, bringt es ja nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, das Ding kann jetzt deine Hausaufgaben erklären und irgendwie, was soll ich, Gedichte schreiben oder sowas. Aber im Kontext von Siri ist halt nicht ganz klar, was ist. Also Tim Cook hat bei den Quartalszahlen, Basti, gesagt, so er könnte sich jetzt nicht mehr vorstellen, ein Mac oder ein iPhone ohne Apple Intelligence zu benutzen. Ich kann mir das hingegen weiterhin sehr gut vorstellen.
Du ziehst das so durch.
Also ich vermute ja, was Tim Cook wirklich jetzt sagen wollte. Ich könnte mir nicht vorstellen, einen Mac oder ein iPhone ohne Apple Intelligence zu verkaufen. Weil das nehme ich ihm sofort ab. Aber vielleicht hat der auch eine saumäßig gute Private Beta, die da bei ihm läuft und die saumäßig viele Sachen kann. Aber ich glaube so, die Menge an AI-Sachen, die generell ja bei Leuten so laufen, die mag ja wahrlich variieren. Und vielleicht hat Tim Cook irgend so ein geiles AI-Numbers-Plugin, was einfach der Shit ist. Und deswegen kann er sich das nicht mehr vorstellen.
Ich meine, die Argumentation ging ja so weit, dass Mr. Cook, Tim C., gesagt hat, hier, wir verkaufen super viele iPhones in Ländern, die Apple Intelligence haben. Und in anderen Ländern, da kann das iPhone schon mal irgendwie so ein bisschen abrauchen. Ist nicht schlimm, weil da gibt es noch keine Apple Intelligence und Leute wollen Apple Intelligence. Interpretiere ich seine Aussage.
Aber ja, es wurde schon gesagt.
Das war wild.
Und zwar nicht einmal, sondern 2 bis 3 Mal.
Ja. Also da musste man schon so ein bisschen schlucken. Dass die Argumentation ist, die da ernsthaft vorgetragen wurde, weil ich glaube schon, dass das irgendwo Relevanz hat, weil es durch die Apple-Marketing-Maschine gelaufen ist, aber ich glaube, es reicht halt lange nicht so weit, dass Leute sich gesagt haben, wir ziehen jetzt ihren iPhone-Kauf vor, weil sie Apple Intelligence dafür erhalten. Es wird halt spannend, wenn es ernsthaft mal in mehr Länder ausrollt als den englischsprachigen, was wirklich hier uns am April um die Ohren fliegt, wenn es halt multilingual wird, das wird es halt spannend. Also
wenn das Deutsch
Apple Intelligence auf Deutsch wird ein Hit. Das kann ich jetzt schon, Prognose, April wird perfekt der Monat der Lustigkeit, weil die Zusammenfassungen und Sachen, die Apple Intelligence auf Deutsch liefern wird, werden Highlights ohne Ende bringen.
Gut, gut, gut.
Wochenlang Sendungstitel. Ja. Ich habe so einen Account irgendwo auf Social Media gesehen, der so nochmal mehr solche Apple Intelligence Zusammenfassungskatastrophen sammelt. Es wird auch nicht besser so.
Ja.
Je nachdem, wenn du da halt deine Dating-App reinsteckst, ja, dann wird es halt lustig.
Ja, Grindr-Messages und so habe ich auch gesehen, habe ich auch viel gelacht. Also das sind natürlich tolle Sachen, die da einfach rauskommen. Es macht halt einfach, das ist halt das Schöne, wenn du solche Art von Kommunikation halt, also Sprachmodelle, egal welche eigentlich da drauf schmeißt, du kommst halt auf irgendwie lustige Ergebnisse am Schluss. Und das ist natürlich extrem faszinierend. Und das ist halt gerade mit den Mitteilungszusammenfassungen, da hat sich Apple einfach so weit aus dem Fenster gelehnt. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen, haben sie so versucht, den Kopf wieder zurück reinzubekommen.
Ja, das was Fenster ist
klemmt,
zu.
Es ist schon zu. Genau. Ja, exakt. Also das ist, da bin ich sehr gespannt, was da jetzt die Konsequenz ist, die sie auch daraus ziehen werden, weil das wissen wir ja noch nicht. Soll ja irgendwann zurückkommen, vielleicht ob es dann im April sein wird auch oder ob das schon früher wieder zurückkommt. Das ist, glaube ich, alles sehr interessant zu beobachten. Und um nochmal auf Cooks Aussage zurückzukommen, und das Komische ist aber bei all den unbegeistert würdigen Sachen, die halt Apple Intelligence umfasst. Und man muss auch, glaube ich, festhalten, dass zum Beispiel die Bedienoberfläche von Apple Intelligence, also von Apple Intelligence sind ja so viele verschiedene Funktionen, aber die Bedienelemente von den Hauptkomponenten von Apple Intelligence ist eigentlich ein absolutes Desaster. Also Writing Tools zum Beispiel ist ein Desaster. Das ist eigentlich was du nicht ernsthaft benutzen kannst oder willst, weil du dir irgendwie den Text zerstörst, wenn du den korrigieren lassen willst und ändert das einfach den Text und du siehst aber nicht wirklich, was es geändert hat und dann kannst du natürlich wieder zurückkehren. Es ist völlig konfus. Andere Dritt-Apps müssen natürlich darauf achten, dass da plötzlich jetzt dieses Modell reingrätscht, die KI reingrätscht und vielleicht Veränderungen an dem Text vornimmt, was hoffentlich dann gut geht und am Schluss irgendwie das Richtige gespeichert wird. Also ich meine, mir sind jetzt auch keine Daten abhanden gekommen, aber ich habe gemerkt, dass da schnell Konfusität entsteht und wenn du nicht selbst drauf aufpasst, ich meine, Leuten ist vielleicht Text auch einfach egal. Text ist egal, oder? Also ich meine, ist eigentlich egal.
Und ich zucke immer zusammen, wenn in Hulassist dieser Apple Intelligence Button aus Versehen irgendwo auftaucht, dass ich da auf keinen Fall drauf tippe. Weil es funktioniert ja ernsthaft so und das ist echt ein UI-Problem, dass wenn du was proofreaden, wie sagt man, oder umfolieren, umschreiben lässt, dass du einfach nicht auswählen kannst, welche Wörter er umschreibt. Ich meine, schau dir einfach nur mal, wie DeepL das macht. Die geben dir Links-Rechts-Darstellung und sagen, hier, guck mal, das Wort würde ich ändern. Willst du das ändern? Oder ich will diesen Teil übernehmen, aber nicht den Teil. Und hier hast du es falsch verstanden, das Wort bleibt das gleiche. Und Rewrite ist einfach so, ich mach mal irgendwas Neues.
Ich meine, mit DeepL hatte ich auch schon meine Probleme, muss ich sagen. Also da habe ich mir auch schon Zeug zerschossen. Also ich, das war ich dann als Nutzer, der das vielleicht falsch gemacht hat auch. Aber Apple Intelligence ist einfach so, das wird einfach drüber gebratzelt. Da ist einfach dann alles, ist egal. Du musst es einfach akzeptieren, wie es ist und halt die Hände in die Luft werfen und sagen, egal. Also wer ernsthaft mit Text arbeitet, der kann das eigentlich nie oder nur sehr, der muss sehr aufpassen, wenn er das benutzt. Und es ist insgesamt auch von der Bedienoberfläche, also auch am iPhone ist es ja nochmal eine eigene Frage, wie du es natürlich umsetzt und da sind natürlich bestimmte Kompromisse, die du eingehen musst. Aber am Mac, finde ich, ist es halt gerade ein besonderes Desaster, weil da funktioniert es irgendwie mit den ganzen Popovers und seltsamen Dingen, die halt auftauchen und dann vielleicht auch teilweise mal wieder verschwinden. Du hast halt so eine inkonsistente Bedienoberfläche. Und am schlimmsten ist es halt eigentlich in Siri, wo du ja auch dann praktisch jetzt einfach eine kommandozeilenartige Eingabemöglichkeit hast. Und du kannst dir aber nicht sicher sein, dass du wirklich praktisch mit diesem Gerät kommunizieren kannst. Also manchmal ist dann Siri einfach weg.
macht halt zu. Und dann ist natürlich der ganze Verlauf, es gibt keinen Verlauf, es gibt keine, ja, du weißt, alles, was vorher angezeigt wurde, ist weg. Wenn du da irgendwie was ernst, wenn du damit was machen möchtest oder so, und sei es nur irgendwie Rezepte da rauszuholen, es gibt keinen Ort, an dem die sind. Die sind einfach puff, Luft ausgelöst. Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Also da ist halt echt auch einfach viel einfach egal, weil da ist nichts wirklich drum gebaut im Moment, nichts handfest. Das ist ganz komisch. Und das macht das so schwierig.
Die Frage ist, ob der CapEx-Preis sich noch ändert, wenn jetzt Kim am Ruder sitzt, nicht wahr? Kim ist da vielleicht noch nicht eingepreist. Und die kommt da jetzt um die Ecke und sagt, wir machen jetzt hier, gib mir Geld.
Hörer hatte gemeint so ungefähr, was der Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel Kim Vorrat hingesetzt wird und jetzt fix das mal, ja, und oder wenn wir früher dort Steve hingesetzt hätten, jetzt fix das mal, was ist der Unterschied? Und ich glaube, der Unterschied ist massiv. Wenn es nur, egal wie gut ein einzelner Manager ist, der halt von der Abteilung in die Abteilung als Feuerwehr geschickt wird, ist was völlig anderes, als wenn der Chef ankommt und sagt, hier, hör mal, wir machen das jetzt mal anders.
Klar, ja, das Ding ist halt, da hören immer zwei Sachen zusammen. Das eine ist halt das Backend und das Frontend, nicht wahr? Und selbst wenn du das Backend noch nicht hast oder nur so halb gestellt bekommst von ChatGPT, das Frontend, da hast du ja vollen Einfluss drauf. Das muss doch dann irgendwo konsistent sein, das muss doch irgendwie sitzen. Da muss doch ein Gedanke reingeflossen sein. Und da gibt es leider wirklich zu viele, wie Leo aufgezählt hat, Baustellen, wo man sagen könnte, das ist schwierig damit zu arbeiten, weil es einfach, ich meine, dieser Privacy-Aspekt, dass halt nichts, weißt du, kein Verlauf da irgendwie so für jeden einsicherbar und so, alles valide Argumente, aber da deswegen ist deine Aufgabe ja hart. Also dieses UI ist eine schwierige Geschichte. Aber das kann Apple ja, und das muss man sagen, UI, das war eigentlich immer so ihre Stärke, dass sie das abstrahieren können. Und
beachte die Vergangenheit.
Naja.
Und ich glaube, eventuell, wenn man möchte, kann man da vielleicht den Mangel einer Vision irgendwie sehen bei Apple. Abgesehen von der Vision Pro, die auch keine Vision hat. Aber diese Vision, wie das eigentlich gehört. Ja, weil jetzt sieht das so aus, als würde halt Apple diesen Puck hinterherlaufen. So, wo ist OpenAI, wo ist Google, wo ist Dingsbums? Und es war ein bisschen absehbar, dass es in so eine Richtung geht, aber sie haben halt diesen Schuss von ChatGPT, haben sie halt ein gutes Jahr verschlafen. Ja, und da müssen sie jetzt halt hinterherlaufen. Mal gucken, ob sie das eingefangen bekommen oder ob sie es einfangen müssen. Also ich glaube nicht, dass sich das jetzt totläuft. Ja, es muss halt, das wird jetzt besser. Nee, das wird halt brutal schnell besser. Ja,
aber wie gesagt, also wenn sie es hinbekommen, das irgendwie darzustellen, dann kannst du ja wirklich die Position einnehmen und sagen, wir trainieren hier nicht unsere eigenen Modelle oder halt im kleinen Rahmen nur und für alles Massive. Dann lassen wir einfach uns Geld bezahlen, dass da die großen Firmen kommen können und sich, oder wir machen Deals, so wie mit OpenAI irgendwie, so kostenlos, machen wir kostenlos, oder? Und dann irgendwie so, darfst du auf dem iPhone da sein, deswegen machen wir ein bisschen Werbung. Unklare Dealstrukturen, aber letztendlich, wenn du einfach die Schnittstelle bist zum Nutzer, dann musst du halt auch diese Aufgabe wahrnehmen, die perfekte Schnittstelle hinzubekommen. Und dann kannst du die Deals aushandeln, wie beim Suchdeal. Ne? Da kannst du sagen, irgendwie, wir haben, ich weiß nicht, ob Safari die beste Browser und so weiter, aber es ist halt vernünftig, es ist solide, wir machen Suchdeals mit Google, wir haben eine gute Position, wir kommen an die Leute ran. Ob der Deal legitim ist, da mal dahingestellt. Aber so funktioniert das doch. Das, nicht wahr? Ja. So funktioniert, hat es jetzt jahrelang funktioniert, einfach 20 Milliarden jedes Jahr einzusammeln.
Ja, klar, definitiv, weil halt Apple eben auch die Plattform halt hat, wo dann am Schluss dann die Leute natürlich das Zeug auch benutzen wollen. Also bleibt halt der große Vormachtspunkt und weshalb sie sich auch erlauben können, so ein bisschen hinterher zu sein, weil wir ja auch bei all den anderen, ich meine, wir sehen halt technisch sehr viele extrem faszinierende Sachen und sehen, wie schnell sich das halt vorandreht und sehen die verschiedenen Modelle, aber wir sehen auch, glaube ich, dass halt das alles zwar extrem faszinierend ist, aber wenig Hand und Fuß hat. Also ich meine, wo geht diese Reise hin? Also was machen all diese Sachen? Und ich meine, ich glaube, wir haben alle auch persönlich ganz verschiedene und vielleicht auch schon ziemlich viele Anwendungsfälle dafür. Aber die gehen, glaube ich, so in alle möglichen Ecken und Enden, dass das auf der einen Seite faszinierend ist, weil das eben so offen ist und weil sich es eben so schlecht in so einzelne Anwendungsfälle reinpressen lässt. Aber das halt auf der anderen Seite ist das natürlich was auch eine große Chance von diesem ganzen Bereich, aber der macht den halt auch so schwer zu greifen. Also du hast halt nicht irgendwie so einen klaren Funktionsumfang, den du da irgendwie abbilden könntest.
Ich ziehe mal meinen Pick vor, weil das hier vielleicht gerade reinpasst. Für mich ist, glaube ich, das Interessanteste, also die zwei interessantesten Anwendungsfälle jetzt für mich sind zum einen Speech-to-Text. Ja, Whisper ist einfach relativ fantastisch. Da ist dieses ganze Podcast-Transkript-Zeug, das ist schon, finde ich, sehr interessant und auch ansonsten so Zusammenfassung, so YouTube-Video reinstecken, Clickbait, Analyse, so, nee, brauchst du nicht anschauen. So ein Kram ist schon nicht so schlecht. Wir reden auch noch gleich über Clickbait. Aber das funktioniert schon ganz gut. Jetzt habe ich mal diese Woche ausprobiert, was gibt es denn noch so neben Cursor? Ja, also Cursor war diese AI, die sich in Visual Studio Code reinhängt und denen zahlst du $20 im Monat und dann haben die irgendwie einen Cloud oder irgendwas in der Wolke laufen und dann kannst du da deinen Kontext deiner Files von deinem Programmierprojekt und an diesen Agent hinschmeißen und der schreibt dann Code für dich und wendet diesen Code, den er generiert hat, auf deine Dateien an. Und er sagt, wenn dann ein Compiler dann einen Fehler schmeißt, dann kann er den Fehler beheben und das funktioniert eigentlich sehr. Dann habe ich geguckt, was gibt's denn noch? Ein Ding, was ich noch nicht selber ausprobiert habe, ist hier auf der Kommandozeile ein Ding, das heißt Ada. Da kannst du halt auch jede beliebige andere LLM reinschmeißen und der spricht dann mit dem Ding und der kann dann auf der Kommandozeile dir dort Dinge erledigen. Das wäre die eine Möglichkeit, die man da vielleicht hätte. Das zweite, was sich da findet, ist Kline, C-L-I-N-E. Und das kannst du auch in Visual Studio Code reinhängen. Kriegst dann an der Seite ein neues Panel mit einem Chat und dann kann der dir halt dort Code reinpasten. Und du siehst so dann den Diff, der aufgeht und der Diff schreibt dir dann einfach auf der anderen Seite den Code runter. Das habe ich mal installiert, habe ich mal ausprobiert und da kannst du eben auch zum einen Wolkenmodelle reinhängen, die du irgendwo bezahlst. Oder auch Gratis-Modelle, wenn du irgendwo welche findest, die gerade funktionieren möchten. Also letzte Woche DeepSeek gratis gab es zwar, aber hat nicht funktioniert. Was du da benutzen kannst, ist unter anderem ein Ding, das heißt Open Router. Und die kannst du dann, wo sind sie denn? Hier, da in diese API kannst du verschiedene andere Wolkenmodelle reinstecken. Das heißt, die können dann deine Requests weiterleiten woanders hin und die können da auch Kostenlimits drauf machen. Da sagst du, okay, ich möchte nicht mehr als $50,000 im Monat an OpenAI überweisen und dann können die da das ein bisschen unter Kontrolle halten. Du kannst aber auch durch Open Router kannst du auch Gratis-Modelle eben bekommen. Die kleineren diese oder langsameren, die kannst du bei denen auch theoretisch gratis bekommen, hat aber letzte Woche nicht gut funktioniert. Dann gibt es noch RuCode, was eine Variante von Kline ist. Was die Besonderheit hat, da kannst du, das geht Richtung so die Arbeitsplätze, ne, die Entwicklerarbeitsplätze, da kannst du so verschiedene Sorten von Agents haben, die für dich arbeiten. Nämlich zum einen den Code Architect oder den Coder oder den Designer. Und dann kannst du halt denen verschiedene Prompts dazu geben. So, also der Architect, der macht sich Gedanken über die große Architektur von deiner App. Und der Coder macht dann den kleinen Scheiß. Ne? Mhm. Und der Designer, dem kannst du sagen, jetzt mach mal hübsch. Und dann sucht der sich halt irgendwie hübsche Icons für deine Web-App raus und so. Und der kann auch Screenshots von den Web-Apps machen, sich die dann anschauen und dann gucken, ob das okay ist. Und in diesen Web-Apps rumklicken und sowas machen. Das ist relativ interessant. Kannst du auch wieder durch Open Router, durch irgendeine Wolke durchschieben oder halt lokal gegen dein Olama oder dein LM Studio alles laufen lassen. Theoretisch. Hat bei mir nur leider nicht funktioniert. Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Der Effekt war, dass die sehr genau sich mit LM Studio verbunden haben, mit dem lokalen DeepSeek, was da auf meinem Mac Mini gelaufen ist. Und die haben dann gesagt, so hier, dein Problem ist folgendes und ich schreibe das jetzt mal hin. Die haben genau den richtigen Plan auch aufgeschrieben und dann den gleichen Plan nochmal aufgeschrieben und dann den gleichen Plan nochmal aufgeschrieben und so eine Endlosschleife, immer das Gleiche ausgegeben und nichts gemacht. Ich glaube, den Kleinen habe ich so weit bekommen, dass er wirklich Code generiert hat. Und da völlig unbrauchbar. Habe ich so Swift-Code schreiben lassen, in Xcode reingeschmissen, hat Xcode gesagt, so 3000 Fehler, nee, lass mal, das war also nix.
Sehr gut.
Dann habe ich es aber nochmal mit Cursor versucht. Haben wir schon mal gesagt, Cursor sehr interessant. Und die haben auch eine okaye Gratisstufe. Man kann eben auch diese $20 zahlen und ist auch recht flott und so. Und die haben jetzt da, also ich habe das mit Claude gemacht. Und was ich mal gesagt habe, was ich da gerne hätte, ist, das habe ich neulich in der Post-Show schon mal erzählt, wenn ihr das hören möchtet, immer bitte so Plus klicken, sehr gute Idee. Ich hätte gern so eine App für mein iPhone, wo ich unfertige Podcasts mit einem Transkript anhören kann und Marker setzen kann. Das heißt, diese Idee, einfach nur so 5 Zeilen Text, so ein Prompt in Cursor reingeschrieben und habe mal gesagt, ich hätte gerne eine Swift-App mit ein bisschen Swift-UI unten für so Play, Pause, Vorwärts, Rückwärts und einen Marker setzen. Und ich hätte gerne eine UI-Table-View aus UI-Kit, damit die auch performant ist, wo dann die einzelnen Zeilen aus so einem SRT-Subtitle-File reingeladen werden. Und nimm nicht irgendeine komische Bibliothek für SRT-Files, sondern schreib das mal selber frischen Swift-Code dafür. Ja? Und hat er das gemacht, hat ein neues File angelegt für so eine SRT-Parsing-Library und hat mir diese UI ausgespuckt. Und nach einer halben Stunde hatte ich das hier. Die fertige App. Ne? Also fertig ist nicht fertig, aber sie funktioniert. Sie zeigt das Transkript, sie scrollt automatisch weiter, sie markiert die aktuelle Zeile und du kannst halt woanders hinscrollen und 2x-Speed irgendwie machen und dann diesen Text dort in dem Ding drin sehen. Wenn ihr das Video sehen möchtet, linke ich in den Shownotes. Das war halt eine halbe Stunde Arbeit. Ja. Das jetzt rund zu machen, ist halt noch ein Tag Arbeit extra. Aber ich habe mal ChatGPT gefragt, diese App, wie lange dauert denn das? Dann sagt ChatGPT, weiß nicht, so einen Monat und $30,000 wird das schon kosten. Ja.
Ja.
Und das ist jetzt eine App, die ist wahrscheinlich so, das jetzt wäre, ich habe damals gesagt, es will niemand, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die sowas haben wollen würden. Aber was kannst du für so eine App verlangen, wenn die halt in einem Nachmittag zu schreiben ist automatisch? Mhm. Was ist denn der Markt für Software irgendwie, wenn so kleine Skripte, ja, also es ist ja nicht mehr als ein kleines Skript, wenn das halt einfach so runterzuschreiben ist. Ist das nicht was Apple irgendwie angehen müsste? Ja, das ist Vision Pro. Hier, ich brauche mal eine neue
das
Umgebung.
Das ist schon die Vision. Ich meine, weißt du, ne? Hey, Siri, mach mal ab. Mhm. So, weißt du?
Yeah.
Oh, shit.
Ich wusste, ja, warte, die baut schon
los. Die baut schon los.
Ja.
Und, da fehlt jetzt noch viel. Der Code ist relativ wild. Der hat jetzt da 500 Zeilen Swift hingespuckt. Die sind schon auch wild. Ich habe dahinter immer durchgelesen. Also was ich machen musste ist, der hat noch so 3 Fehler reingebaut. Die Fehler habe ich dann aus Xcode wieder genommen und wieder zurück in Cursor reingepastet und dann hat er die sofort behoben. Hat noch mehr Tippfehler währenddessen eingebaut, aber die habe ich dann auch wieder da so beheben können. Also ich habe nichts selbst geschrieben. Das ist alles nur dessen Code. Und dafür ist es schon nicht schlecht. Und es ist auch performant. Du kannst diese 1000 Zeilen locker durchscrollen und das ist kein Problem. Also das ist schon sehr nah dran. Und wenn man das noch lokal irgendwie sinnvoll zum Laufen bekommt mit den kleineren lokalen Modellen, dann kostet es auch nichts außer ein bisschen Strom. Der Mac Mini, wenn du da mal ordentlich DeepSeek gegen den Mac Mini schmeißt, dann zieht er seine 70, 80 Watt und pustet ein bisschen. Aber es ist ordentlich schnell. Es ist nicht so schnell wie aus der Wolke, aber es ist ordentlich schnell, so dass ich gerade so noch mitlesen kann und ich kann recht schnell lesen. Mhm. Also, wenn ihr da mal mit Cursor spielen möchtet oder mit der Gratisstufe von Copilot, das kann man auch versuchen, oder mit diesen Roo oder Klein oder Continue und das mit Open Router verbinden möchte mit irgendwas oder halt lokal gegen das Ada und Quatsch irgendwie zusammenschmeißen, das sollte man sich schon mal angeschaut haben. Mhm, auch für alle anderen Skriptereien, so ein kleines Shell-Skript, Python-Skript und offensichtlich auch Swift und auch so mit ein bisschen Kram in Swift, den ich nicht verstehe, hat er halt hingeschrieben und es hat gestimmt.
Okay.
Ja. Das ist schon beeindruckend. Und das, die halbe Stunde inkludiert mein Telefon an Xcode provisionieren.
Das ist allein 7 Minuten.
Und neue AGBs von iTunes abnicken.
Ja. Das ist nochmal 10 Minuten.
Von iTunes.
Schon sehr beeindruckend. Na gut. Ansonsten, was gab es denn noch? Alte Hütte aufgewärmt, Pebble kommt zurück.
Ja.
Wer hat eine Pebble Watch von uns hier aus der Runde?
Vielleicht irgendeine Schublade.
Ja, ich hatte irgendwann mal.
Würde es möglich sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo eine rumfliege.
Ich hatte mir damals nur eine Stil gekauft, weil ich die Originale so hässlich fand.
Ja, die waren auch ziemlich wild.
Aber die Stil war schon sehr schön. Und eigentlich war das ja ein geiles Konzept, weil du hattest halt ein E-Paper-Display, was halt quasi keinen Strom gebraucht hat.
Das war vor 13 Jahren, 2012, so der erste und letzte Kickstarter. Das war so super erfolgreich und dann große Tränen und der deutsche Zoll und da haben sie nicht geliefert und waren sie pleite. Und,
guck mal, im iPhone-Blog gibt es Fotos von der Pebble, das ist ja lustig.
Der deutsche Zoll.
Ja, und dann haben sie an Fitbit verkauft und Fitbit hat an Google verkauft. Ja. Und letztendlich liegen da ja die Rechte und das OS. Und das Lustige ist, dass der ehemalige, Entschuldigung, wenn ich hier jemanden unterbrochen habe, dass der ehemalige Pebble-Chef das jetzt nochmal starten will und einfach bei Google angefragt hat, ob sie das Betriebssystem Open Source machen können.
Das haben sie und das ist jetzt Open Source. Und Google hat das nochmal rundgeschmirgelt und jetzt rausgegeben und der möchte jetzt, da gibt es irgendeine Website, wo man sich registrieren kann, wenn man wieder eine Pebble-ähnliche Watch haben möchte, die lange Laufzeit hat, wahrscheinlich ein E-Paper-Display und nicht allzu viel tut. Und das ist ja durchaus ein Smartwatch-Segment, was jetzt unterrepräsentiert ist zwischen den ganzen Pixel- und Apple-Watches, ne?
Ja, definitiv. Also ich finde es lustig. Das ist ja diese Art von Projekten, wo man sich immer freut. Es war immer schade, wenn die verschwinden und dann keiner mehr Lust hat, solche Projekte zu machen. Und deshalb bin ich da auch ganz gespannt drauf, was dabei am Schluss herausfällt, ob da überhaupt was herausfällt und was es dann halt konkret ist. Und wir werden da natürlich auch wieder in die alte Diskussion kommen, die auch damals natürlich mit der ersten Pebble ja schon geführt wurde, ist nämlich, dass halt Apple einfach bis jetzt ja solche Arten von externen Watches einfach haarsträubend es denen schwer macht. Und da sind wir jetzt gerade bei den ganzen Interoperabilitätsvorgaben, die jetzt in Europa vom DMA kommen, Digital Markets Act, ist ja genau diese Diskussion darüber, wie kann halt ein anderer Hersteller seine verdammte Computeruhr mit dem iPhone sprechen lassen, wenn die Uhr halt nicht Apple Watch heißt. Und das war damals bei der Pebble, also Apple hat die ja praktisch abgeschnitten und zwar in radikalster Form, was super albern ist, weil es ein super lächerliches Winz-Projekt, in Anführungszeichen Hobby-Projekt war und Apple so, nein, wir müssen diesen schrecklichen Feind vernichten, auf keinen Fall darf eine Pebble-Uhr irgendwie Mitteilungen erhalten, also das war großer Käse.
Der Chef schreibt auch so, scheinbar kann man immer noch keine Watchfaces für die Apple Watch schreiben. Wir hatten damals 16.000.
Das fand ich auch super lustig. Also irgendwie gesagt, der Pebble hat 16.000 Watchfaces.
Und das ist clever, der ist der Typ, der Beeper verkauft hat an Automatic. Also der weiß schon ganz gute Schlupflöcher und wurschtelt sich clever durch. Also das wird spannend, in eine Zeit zu starten. Ich habe keinerlei Hoffnung oder auch nur Erwartung an irgendeine Pebble Watch und auch wahrscheinlich keinen eigenen Bedarf. Aber trotzdem ist es spannend, dass der jetzt in dieser neuen Digital Markets Act Welt versucht, da so einen Apple Watch Konkurrenten an den Markt zu bringen. Das finde ich interessant und spannend zu verfolgen.
Damals, sagt er auch, war das viel schwieriger, irgendwie Fertigung in China für den Kram zu bekommen. Die Bluetooth-Chips waren noch nicht so weit. Das geht heutzutage alles viel leichter. Aber was wäre denn jetzt die Nische im Markt zwischen den Fitnessuhren und den Allrounder-Smartwatches, die es jetzt so gibt, für so ein Ding? Die halt wahrscheinlich nicht mit 27 Sensoren kommt, sondern die halt mit viel Glück Schritte zählen kann oder so. Ist da noch ein Ding da, was die erledigen können? Vielleicht so simple Watch sein einfach.
Das ist, glaube ich, ganz genau der Punkt. Also, weil du kannst dir ja genauso gut, also angenommen, du möchtest Fitness-Tracking haben, aber eine Uhr, die nicht alle spätestens 2 Tage geladen werden will, dann stehst du natürlich auch ganz schnell da. Du kannst natürlich ein anderes Fitness-Tracking-Armband besorgen, ohne Uhr drin. Aber wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach nur Notifications sehen, was ja so der, glaube ich, für viele zumindest der Haupt-Use-Case für so eine Smartwatch ist. Notifications sehen, vielleicht noch irgendwie einfach beantworten können. Auf iOS wird es wahrscheinlich so schnell nicht gehen. Und die Uhrzeit anzeigen und vielleicht nochmal so Hinweise über Kalender oder so. Eine Business-Uhr quasi, wisst ihr Bescheid. Dann ist das halt die perfekte Nische. Du kannst sowas wahrscheinlich günstiger produzieren als jede Smartwatch, die da draußen so rumfliegt. Also jede Smartwatch, die nicht hier von der Amazfit gebaut wird, weil weiß auch nicht, wie das geht. Und dann kannst du natürlich hingehen und das produzieren, hast im Zweifel eine Woche Akkulaufzeit, weil E-Paper-Display. Und ich finde das, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein attraktives Ding.
Ob es attraktiv ist, ist halt ernsthaft eine entscheidende Frage. Weil ich denke die ganze Zeit an diese Swatch Moonwatches, die irgendwie vor ein, zwei Jahren aufkamen und so diese, weißt du, diese Planeten abbilden und gibt es Editionen für jeden Planeten und so weiter. Ja. Und die, da haben die Leute angestanden für. Und, ja. Und ich weiß nicht, wie erfolgreich das letztendlich war, aber es war so ein Internet-Hype-Ding für so eine gewisse Zeit. Und die waren lange Zeit ausverkauft. Und das ist eine, in Anführungszeichen, normale Uhr. Die sehen ganz geil aus, muss ich sagen. Also finde ich ernsthaft interessant, attraktiv. Und kosten auch irgendwie, weißt du, die 270 Dollar kosten die. Und wenn sie halt irgendwie auf einen, ja, auf irgendeinen Trend aufspringen, der diese Uhr halt dann noch mit einem E-Paper-Display und vielleicht minimalen technischen Sachen, technische Features im Sinne von irgendwie, was Apple Watch, was Garmin etc. auch kann, dann könnte das interessant werden.
Ich habe noch nie ein Produkt gesehen wie diese Moon Swatch, die mich so wenig anmacht.
Ja.
Es ist völlig Abwesenheit von Interesse von meiner Seite.
Ja, ich meine, es ist halt Uhrenkram. Ich meine, es ist sowieso ein spezielles Ding. Ne? Also ich meine, es ist ja aber nun mal so, dass halt Leute irgendwie Uhren auch einfach so tragen aus vielen Gründen und da wird ja auch viel Geld für komische Sachen natürlich auf den Tisch gelegt. Ich meine, dafür, dass die jetzt irgendwie, was hat Alex gerade gesagt?
270 Dollar.
Das ist ja irgendwie geschenkt. Also ja, ich meine, für eine Uhr. Ja. Ja,
aber
also,
wenn du eine Uhr kaufst, weil du jetzt irgendwie eine mechanische Uhr willst, dann zahlst du doch irgendwie 5.000, weil die dann besonders sagt, dass du 5.000 Euro ausgegeben hast.
Ja, also ich meine, da gibt es offensichtlich auch eine große Bandbreite. Also ich weiß auch nicht, ob der Markt jetzt spezifisch für so ein Pebble-artiges Ding oder halt eine Pebble 2 oder wie auch immer sie dann heißt, ob der jetzt so riesig ist, aber spannend finde ich es halt trotzdem genug. Wir haben ja jetzt auch gesehen, also ich meine, insgesamt ist ja ganz interessant zu beobachten, dass jetzt ja so ein bisschen so eine kleine Mini-Renaissance halt von so E-Ink-Dingern wieder ist, also auch so praktisch das Konzept halt das im Smartphone halt reinzupacken oder auch irgendwie in Tablets sowas E-Ink-artiges reinzupacken. Das eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bude hieß, die hatten allerdings kein E-Ink-Display, sondern irgendein komisches gelblich gefärbtes LC-Display. Das
ist sehr lustig. Daylight-Ding.
Ja, das war das wahrscheinlich. Mhm. Und die sind alle, manche sind so ein bisschen ja.
Das sind Buh-artig, so, waren die, wirklich.
Und da muss man ein bisschen aufpassen, aber da ist irgendwie was dran. Ich meine, da sind wir wieder in dieser Debatte so mit dem Smartphone und willst du das eigentlich, unser Smartphone wird uns alle zerstören und unsere Zeit klauen und uns mit irgendwelchen Social-Media-Apps vernichten. Aber ich glaube, der Anspruch zu sagen, du hast ein Gerät, was halt trotzdem super viele Funktionen bietet, die wir halt vom Smartphone einfach voraussetzen, sei es jetzt irgendwie an der Ladenkasse zu zahlen oder halt den ganzen Krempel, den du dir so, der auch bei der Pebble jetzt zum Beispiel, also es wäre sinnvoll, wenn du die einfach an ein Kassenterminal halten kannst, um halt in irgendeiner Form zu bezahlen. Weil das sind so Basisfunktionen, ich glaube, die sind inzwischen, das ist blöd, wenn die dann nicht dabei sind. Aber auf der anderen Seite halt, wenn du dann so ein E-Ink-Smartphone hast, wo halt alle deine Apps drauf laufen, aber es sieht halt alles aus wie Hund und du willst halt eigentlich nur Text lesen, ist halt super cool, weil dann bist du halt nicht bei YouTube, sondern liest halt verdammt nochmal Text. Und ich meine, da ist vielleicht schon viel gewonnen.
Na, das war doch dieses Ding, dieses Display von Nextpaper CCL war das, genau. Die haben dieses Display-Technologie, die kannst du farbig oder schwarz-weiß einstellen.
Und das gab's Android-Zeug, auch noch. Ja.
Sieht so ein bisschen aus wegen der matten Textur wie E-Ink, ist es aber nicht, ist ein normales LCD. Und da kannst du, das heißt, Android-Tablet kannst du auf schwarz-weiß stellen, das ganze Android-OS. Und dann hast du halt sowas ähnliches wie ein Kindle, aber hast halt deine ganzen normalen Android-Apps und so ein Zeug.
Ja.
Das ist, wenn man das haben möchte, nicht so schlecht. Das verkaufen sie auch als Telefon und auch so unter diesem Voodoo-Gesichtspunkt blaues Licht, lalala.
Ja, ja.
Bin ich wieder das Spiegelei mit den Armen. Und aber das, wenn man sowas haben wollte, könnte man das da schon haben, aber das braucht genauso viel Strom, glaube ich, wie ein normales LCD-Display.
Es gibt ja auch welche, die wirklich, wirklich klassisches E-Ink haben, also wo du nicht auf Farbe irgendwie umschalten kannst. Also die Varianten gibt es schon auch. Und
wir reden da mal sicher absehbar mal drüber.
Das ist gut. Das ist gut.
Ich warte dann noch.
Ja, das ist gut.
Sample, das irgendwann kommen
mag. Ja, also ich warte da auch noch.
Ja.
Dann reden wir mal in absehbarer Zeit.
Ja, das machen wir mal.
Okay.
Ja, aber wahrscheinlich.
Ominöse Handeutung.
Es ist noch nicht da, ich kann jetzt nicht sagen, wir reden da nächste Woche drüber.
Seltsam gezuckt, ich bin ein bisschen wohlunruhig, was das bedeutet.
Ja.
Nee. Keine Sorge, ich halte das iPad dagegen. Ich werde das iPad dagegen halten. 15 Jahre iPad. Ich werde dagegen halten. Kann ich schon jetzt versprechen.
Ja. Das iPad wird die Printverlage retten.
So. Ja, ja, ja.
Das ist fast geschafft.
Nee, aber so eine Watch, jetzt, auch wenn das jetzt verhältnismäßig erfolgreich werden sollte mit einer neuen Pebble, das wird wahrscheinlich jetzt nichts irgendwie groß am Markt verändern.
Nein.
Das wäre sehr erstaunlich, wenn das tun würde. Ja.
Und wieder die Frage, wie benutzen normale Leute ihre Apple Watch? Die zählt halt die Schritte und schreit sie mit Ringen an und steh mal auf und hier hast du eine Notification und hier ist die Uhrzeit, hier ist Snoopy, danke, gute Nacht. Und das alles andere mit hier Apps auf der Watch ist ja nicht gezündet. Ich weiß nicht, ob das auf dem Android Google Smartwatch Ding besser läuft, vielleicht ein bisschen, aber auch nicht so
richtig. Aber auch nicht so richtig. Also das App-Universum-Ökosystem auf der Apple Watch ist weiterhin deutlich besser als auf der Pixel Watch zum Beispiel. Und Pixel Watch steht ja, also alles, was auf der Pixel Watch läuft, läuft ja auch bei Samsung und Co. Und das ist so mittel bis okay. Die Großen sind halt da dabei. Aber du siehst auch im System, dass die Optimierung dafür, dass du mal schnell irgendwie zu anderen Apps springst, das ist nicht so richtig geil. Also, aber ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen dem Formfaktor geschuldet. Also so das, ich starte eine App, ist ja auch auf der Apple Watch nicht so richtig geil, weil es ist fummelig, weil es halt einfach ein kleines Display ist. Also wie es kann ja auch nicht anders sein.
Ja.
Die Konnektivität ist das größte Problem meines Erachtens. Also wir hatten ja vor ein paar Sendungen drüber gesprochen, dass die Home-App auf dem iPhone einfach instant irgendwelche Lichter schaltet und auf der Watch dreht sie und lamentiert und macht irgendwie nichts.
Das ist übrigens nur ganz kurz, weil bevor wir noch auch irgendwie Mails bekommen, weil das Lustige ist, wo ich dir sehr zugestimmt habe, nach der letzten Sendung bin ich danach abends ins Bett gegangen und dann habe ich die Home-App geöffnet und dann so auf den Lichtschalter gedrückt, sofort Licht ausgegangen. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben, dann bin ich wieder aufgestanden und habe die wenigen Lampen, die ich hier steuern kann, habe ich alle an- und ausgeschaltet, ganz schnell und alles so zum, zum, sofort reagiert. Das war alles so blitzschnell, es war so instant. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Das war direkt nach der Sendung.
Es war ja auch oft das Problem, dass das HomeKit nicht wirklich wusste, ob eine Lampe an oder aus ist und was der nächste gewünschte Zustand sein sollte. Aber bei mir funktioniert es seit vielen Wochen zuverlässig, wenn ich sage, Computer, Stehlampe, dann geht die an, wenn sie aus ist und geht aus, wenn sie an war. Also, dass du unter dem Namen der Lampe rufst, ohne an oder aus zu sagen und sie macht das Gegenteil. Das ist, relativ beeindruckend.
Hast du, ich glaube, du könntest mit 18.3 mal wieder ausprobieren, ob deine Timer-Schalte-Dings da in 10 Minuten an, aus, ob das wieder funktioniert. Das sollte nämlich wieder funktionieren. Ich habe es bei mir aber noch nicht ausprobiert.
Mache ich so gleich. Ich habe es eben stumm geschaltet.
Sehr gut.
Aber sagt, ja, macht sie.
Hey, es ist gefixt.
Hurra. Die Zukunft. So viel besser.
Die Zukunft ist gekommen. HomeKit. Smart Home ist da.
Sehr gut.
Okay. Jetzt auch von der Watch. Alles ist gut. Alex, du musst nochmal ausprobieren. Das funktioniert perfekt.
Denk an mich, wenn du heute Abend ins Bett gehst, sonst geht wieder nichts.
Und irgendwelche Lampen gehen an.
Ja.
In einer Stunde sind wir aber hier noch beschäftigt.
Bei mir ist es einfach sehr gut, weil es einfach so wenig ist. Da kann irgendwie so wenig schief gehen. Das ist so Low Stakes bei mir mit dem Smart
Beste Herangehensweise.
Okay. Ja. Ansonsten hier deutsche neue Regelungen seit Jahresbeginn. Du musst E-Rechnungen als B2B-Anbieter musst du E-Rechnungen verschicken und E-Rechnungen empfangen können. Mhm. Und normalerweise, wenn so eine neue Regelung kommt, dann ist das mit Blödsinn irgendwie verbunden und ich hatte keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Und jetzt habe ich mich 5 Minuten damit beschäftigt und ich glaube, es ist gar nicht schlimm. Es ist nur schlimm, weil der ein oder andere Anbieter von B2B-Software da Geschäft gewittert hat. Und jetzt den armen Firmen, die keine Ahnung haben, halt irgendwelche Software andreht, die sie nicht brauchen. Beziehungsweise das System ist ja eigentlich so gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Namen sind so bescheuert, das war diese Zugpferd-Geschichte. Ne? Ja. Also diese Pferdemarke Basti nicht, aber das war
einfach einen Schlangenfall.
Und die andere Variante heißt irgendwie X-Rechnung, weil XML drin ist. Mhm. Und das ist
XML, dann ist ja, das ist ja schon mal gut.
Im Detail ist es auch egal. Aber jetzt habe ich auf der Handwerkermesse habe ich halt auch gesehen, so Softwarefirmen, die haben ja so einen Stand.
Ja.
Hier für Handwerker Müller, irgendwie Elektromeister, der kann jetzt hier seine E-Rechnungen rein und raus. Und
die das ist gut, wenn die Elektromeister E-Rechnungen schicken, weil, weißt du?
Mhm. Ja, und die großen Zahlen für irgendwelche Solarpanels drin. Hier jedes Panel 200 Euro. Sicher in Ordnung. Also, ja. Nee, aber das Ding ist, eigentlich ist es super simpel. Eigentlich heißt es nur, jetzt auch im so kleinen Bereich hin und her, das ist für Behörden ist es nochmal anders und so, das ist komplizierter, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber so für einen Handwerker und für einen Webdesigner und Kram bedeutet es einfach nur, dass du in dein PDF-File, so wie immer mit der Rechnung, steckst du halt jetzt noch zusätzlich das XML rein, wo nochmal die gleichen Posten drinstehen. Das war es auch schon.
Okay.
Das ist die einfache Erklärung.
Auch nicht klar. Ja,
das bedeutet nur, dass du in das PDF embeddest du noch ein XML-File, wo drin steht Absender, Empfänger, Konto, Rechnungsposten 1, 2, 3, Gesamtsumme, fertig, Steuer, guten Abend.
Du hast halt ein PDF-A am Schluss, das da rausfällt.
Und das ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert und es rechtfertigt keine großen neuen Wolkenlösungen. Und die Ausrede, die man jetzt manchmal gelesen hat, so diese Firma, wir können noch keine E-Rechnung empfangen. Es bedeutet übersetzt nur, wir können immer noch keine PDFs öffnen.
Ja, nee, du kannst aber du
kannst es auch ohne PDF schicken, aber da bist du dann auch selber schuld, weil du willst ja auch, dass das die Gisela von der Buchhaltung lesen kann.
Ja.
Und halt auch ohne dieses, und was ich mir eigentlich gedacht habe, was ich mir vorgestellt habe in meinem Kopf die ganze Zeit, ist so, dass das super kompliziert ist, weil das eigentliche Problem mit Rechnungen sind ja Fake-Rechnungen. Dass du von irgendeinem Heinz eine Rechnung bekommst, so hier zahl mal und du weißt gar nicht, ob das wirklich von der Heinz AG ist. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht, das wird damit nicht, das ist nicht signiert oder so. Dass das irgendwie von irgendwem signiert wäre, dass jetzt von der Heinz AG kommt und nicht vom Heinz.
Ja.
Also eigentlich ist es total simpel. Es gibt Open-Source-Software. Du kannst dir das in deinen LaTeX-Workflow reinschreiben und dann einfach dieses XML-File in dein generiertes PDF reinschmeißen und fertig und gut ist. Mhm. Hörer von uns, Herr Stefan, der hat eine Software für einen Mac. Die ist auch super easy, wenn man sowas brauchen kann. Grand Total oder Grand Total. Nicht ganz, aber es ist eine Mac-Software, wo du halt so deine Rechnungsposten so drag-and-drop auf deine Rechnung draufschmeißt und der hat auch eine App, um die dann zu empfangen und zu lesen und das XML dort wieder rauszuziehen oder so ein XML direkt. Es gibt's alles, ne? Also das kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Für mich ist die App jetzt wahrscheinlich nichts, weil ich nicht immer Solarpanels irgendwie an irgendwen verkaufe, sondern
ich habe die tatsächlich eine Weile benutzt, als ich ein Gewerbe hatte. Das ist schon ein bisschen her. Gut zu benutzen. Das kann man machen.
Ja. Aber eigentlich ist es, ich sag nur, es ist no big deal, das mit der E-Rechnung. Ja. Aber ich dachte, das wäre voll kompliziert und alles, aber ist es nicht.
Ist lustig, weil der Coldwick von der Receipts macht, also eine meiner Lieblings-Business-Apps, die man so haben kann, man sammelt darin einfach Belege. Der hat, weiß nicht, die Tage irgendwann hier e-invoice.space gelauncht, ist halt, also war e-invoice.space, ist quasi ein Webservice, wo du ein PDF oder ein XML reinschmeißen kannst. Also entweder machst du halt eine E-Rechnung da rein und dann fällt hinten, also in eine XML-E-Rechnung raus, angenommen du hast halt irgendein Rechnungsprogramm, das das nicht kann, dann schmeißt du da dein PDF rein und der macht dir, parst das Ganze und macht dir dann deine E-Rechnung XML-Geschichte draus oder halt umgekehrt, du bekommst ein PDF oder aus deinem Rechnungsprogramm ein PDF raus, schmeißt es da rein, er macht ein XML oder halt umgekehrt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade gesagt habe. Sodass es halt dann die Gisela in der Buchhaltung auch lesen kann oder du zeigst dir dann sogar halt so einen Bezahlcode an, so einen QR-Code. Das ist auch super easy. Also da kostet irgendwie eine Premium-Version, glaube ich, ein Zehner im Jahr. Und das ist halt auch keine 20.000 Euro Cloud-Lösung, sondern das ist halt echt super easy und schnell und einfach und es gibt wohl auch eine API dazu, wenn man lieb fragt.
Ja, also da gibt's kostenlose Software, da gibt es im Web irgendwelche, das gibt auch von, weiß nicht mehr, irgendwelche offiziellen Stellen und es gibt eine Integration in Dativ, wenn du das unbedingt dort irgendwie brauchst, aber das, das ist halt nur eine Möglichkeit, Geld an Dativ zu stecken. Es gibt schöne Mac-Software, ja, es gibt kostenlose Open-Software, es ist eigentlich, was man sich merken muss, ist glaube ich nur, man kann jetzt ein XML in sein PDF stecken, wenn man B2B ist, muss man das jetzt tun, aber es tut auch nicht weh, ja, und dann hast du halt da möglicherweise noch, es bringt auch nichts. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es ist okay. Man kriegt das alles gebacken. Und man muss keine große Angst haben. Und ja, Rechnungen schreiben ist ja auch was Schönes. Da gibt es ja normalerweise dann Geld zurück. Ja, also das ist ja.
Ich habe ja nichts mehr gehasst als Rechnungen schreiben. Es ist so, ich hätte immer voll Bock. So hier, Kunde kommt um die Ecke und sagt, ich brauche das und das und das dann zu bauen und das zu machen und irgendwie voll geil und dann dieses Rechnungsschreiben danach, weißt du, ich wollte eigentlich immer irgendwie Arbeit machen und dann am Schluss das Geld ankommt. Dann habe ich noch festgestellt, wie angestellt sein funktioniert, dass es literally genau das ist und seitdem mache ich das wieder. Das ist nämlich ein ziemlich gutes Konzept, wenn man so tickt.
Ja, aber guck mal, das ist jetzt, das Konzept ist überholt worden, weil du lässt die AI die Arbeit für dich machen, du musst dich nur noch ums Rechnungsschreiben kümmern.
Ja, nee, das kann man ja auch als Angestellter so machen, theoretisch. Grüße gehen an den Chef, ich mache es natürlich nicht so. Alles noch mit dem Hammer und Meißel mache ich das.
Okay, gut. Dann wollten wir noch ein wenig über Clickbait sprechen.
Oh.
Wir haben letztes Mal diesen Versuch gestartet, hier YouTube Clickbait mit dem dummen Thumbnail. Den benutze ich sofort wieder. ich zeige den hier vielleicht nochmal, nämlich hier. Der M4 SSD-Tausch. Da habe ich mir gedacht, das ist sicher ein schönes Thema. Auch ansonsten, die M4 Mac Mini-Videos haben auf YouTube relativ gut geklickt, aber es hebt nie so richtig ab. Wir kommen nie in den Algorithmus beim YouTube rein. Interessiert sich da nicht dafür.
Ja. Die will vom Podcast nichts wissen.
Da war zu viel Text und zu kleiner Text drauf.
Leute, die sprechen.
Wir müssen Leute anstellen, die über Splash Screens nachdenken, nicht wahr? Also, ich glaube, Mr. Beast hat glaube ich 5 Leute. Mhm. Müssen wir auch haben, glaube ich.
Aber dieser hier, der hat sehr wohl geklickt. Ne? Also dieser Thumbnail, der hat so sehr, sehr gut geklickt.
Ja, es ist nicht erstaunlich unterm Strich. Es ist auch einfach sehr gut.
Und das ist halt auch Pillepalle.
Der hat jetzt, also guck mal, die Zahlen sind relativ beeindruckend. Also normalerweise so ein kleines Video mit irgendeinem Pick oder sowas macht 100, 200 Views oder so bei uns in der Woche. Das ist auch ganz cool. Das ist aber mehr so als Referenz, als Archiv gedacht, ne? Dass man da mal nachsehen kann und sich in 5 Jahren über das den Look aus belustigen kann.
Ja, genau.
Und jetzt bei dem habe ich mal diesen Clickbait-Thumbnail drauf gemacht und 3 Varianten. Du kannst ja so einen Test laufen lassen, welches klickt am besten, so mit ohne Outline, mit der weißen Outline um das SSD-Modul oder mit dem allbedeutenden roten Pfeil.
Der unbedingt mit dem Pfeil.
Der macht hier sogar Sinn. Also
Also wenn der andersrum wäre gut gewesen, wenn er einfach auf die SSD gezeigt hätte.
Das müsste ich mal testen.
Der noch besser klickt.
Das waren jetzt auch nur irgendwie 32% versus 34% bei den Dingern, aber es war, ich weiß nicht, ob das statistisch relevant ist, aber.
Ja. Basti hat auch die Grundregel beachtet, dass der Mund muss geöffnet sein.
Mhm. Klar? Ja.
Das definitiv. Klingt immer definitiv besser. Also geschlossene Münder,
nein.
No deal.
Und das Video hat jetzt in diesen 5 Tagen, seit es raus ist, glaube ich, 6.000 ein bisschen was Views generiert. Und
wie viel Prozent zu 200 sind das? So relativ Steigerung.
Viele
Prozent.
Aber das ist doch sehr lang, oder?
Das ist auch 30 Minuten lang. Durchschnittliche Viewing-Zeit sind 10 Minuten. Ja, also
die machen ja gar nicht.
Schaffen es die Leute. Die Kurve würde mich auch nochmal interessieren, weil das ist immer so lustig, wenn das so abfällt sofort.
Das fällt sofort ab und bleibt dann relativ gerade bei den 30% stehen. Okay. Der irgendwie, ich glaube, 100 neue Abonnenten, so hallo, ja, das hat richtig Abonnenten irgendwie getrieben, das ist interessant.
Das ist sehr lustig,
Und der Umsatz mit diesem Video jetzt an Werbeumsatz waren 35 Euro in der Woche. Um das einzuordnen, in den letzten 13 Jahren hat dieser Kanal 2.000 Euro reingeholt. Und dieses eine Video jetzt 35.
Ja,
das Top-Video aller Zeiten, was den Umsatz angeht, ist dieses 10-Kopfhörer-Video von Basti.
Das ist so gut. Aber was erinnern wir uns an diesem Video? Es hat ein Thumbnail. Mhm. Ein richtiges.
Ja.
Ja.
Und sehr viele veraltete Kopfhörer,
die niemand haben will oder kaufen kann.
Uralte Kopfhörer.
Ja, ich fand das interessant, weil das lange Video, das hat jetzt relativ gut geklickt und 35 Euro ist nicht viel, aber es ist mehr als nichts, was sonst so reinkommt über YouTube. Und zum Vergleich zu dem Quatsch-Short, das wir letztes Mal gemacht haben, das wurde überhaupt nicht geklickt. Und
das ist skandalös.
Beim Short kann man auch nämlich, das wusste ich nicht vorher, da kann man gar kein Thumbnail drauf machen. Das Thumbnail von einem Short, das muss ein Frame aus dem Video sein. Das kannst du nur in der mobilen App festlegen und dann wählst du ein Frame aus diesem Ding aus. Ja, also ich kann natürlich mal versuchen, von jeder Sendung irgendwie noch einen Thumbnail extra zu machen. Jetzt nicht so bekloppt wie der hier. Ja, das
doch, ist einfach super gut. Das ist einfach sehr gut.
Nicht so einen bekloppten, aber vielleicht ein bisschen nicht den automatischen nehmen oder so, sondern halt irgendwas noch drauf zu schreiben oder einen roten Pfeil drauf zu kleben.
Ja. Unbedingt.
Weil ist auch nicht wahnsinnig viel jetzt, aber wenn da halt ein paar Videos mit 50 Euro rausfallen oder so, ist auch mehr als nichts.
Ja. Du musst da so eine Designsprache entwickeln, dass man sofort die Bits und so Thumbnails erkennt, nicht wahr? Mhm. Dann müssen wir erstmal zusammensetzen und so Kopf kratzen. Also Hände an den Kopf halten.
Ja, und aber auch so wie Mr. Beast halt auch so einen Bausatzkasten von Köpfen haben.
Ja, von Köpfen. Einfach, wir brauchen Köpfe. Ganz klar.
Wo du einfach sagen kannst, ich brauche jetzt Leo.
Kopfschütteln.
Und mit Basti, der den Mund aufreißt und Alex, der...
Der so nachdenkt oder so. Genau. Ja.
Das nehme ich. Oder Facepalm geht auch immer. Nee, ist schon, YouTube schickt mir auch weiterhin solche E-Mails, so hier, mach doch mal Memberships und mach hier so ein Bootcamp, dass wir dir sagen, wie Memberships funktionieren, nämlich du klickst auf aktiviere Memberships oder so ein Kram. Aber eigentlich möchte ich ja nichts mit so einer Plattform zu tun haben, aber andererseits, da sind halt auch Augäpfel.
Ja.
Das ist das Problem. Naja, und Podcast offensichtlich ein Riesending auf YouTube, aber hier noch nicht so, ne? Also USA scheinbar irgendwie sehr großes Ding zu sein, hier nicht.
Also wenn du aber jetzt auf YouTube gehst oder wenn ich jetzt auf YouTube gehe, auf die Startseite, dann habe ich oben so ein paar Reiter und der zweite ist Podcast.
Ja, sie haben ja auch alles andere eingestellt, oder? Also wenn ich da jetzt richtig informiert bin, die ganze Podcast-Geschichte ist auch bei Google jetzt in YouTube aufgegangen.
Ja, natürlich, wie alles in YouTube-Punkte aufgeht.
Also sie pushen es auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wahrscheinlich ist halt Google, war halt die Google Podcasts, war glaube ich auch, weiß nicht, ob die außerhalb der USA so groß war als App oder Dienst. Insofern war das, glaube ich, insgesamt recht US-zentrisch. Aber könnte schon sein, dass sich das ausbreitet. Reicht ja, wenn sich so lange YouTube das pusht, wird das schon auch funktionieren bis zu einem gewissen Grad.
Wo ich halt nicht weiß, ob die Podcast-Definitionen übereinstimmen oder ob es egal ist. Also was eine Show ist, was ein Podcast ist, was eine Talkrunde ist. Es ist unklar.
Sehr unklar.
Vielleicht ist das auch alles wurscht.
Ja. Mal sehen, wie das da weiterläuft. Und aber jetzt so grundsätzlich als Videoarchiv ist es ja tatsächlich ganz nett. Und da sind ja tausende von Clips von uns irgendwie drauf. Und das ist schon ganz, ganz okay. Vielleicht mal ein Thumbnail für die Sendung. Von, was machen wir denn? Irgendwas mit DeepSeek. Diese Woche ist DeepSeek das große Thema.
Oh ja.
Ich irgendwie.
Musst du so eine Kombination aus unseren Gesichtern irgendwie machen mit verschiedenen Einstellungen. Es wird sehr schnell sehr kompliziert, aber vielleicht kann AI da helfen.
Ja, bestimmt. Okay, haben wir noch was, müssen wir uns aussuchen, ob wir die Sendung hier schon, ich habe meinen Pick schon gemacht, andererseits, was haben wir noch, 18.3 ist raus, ist aber jetzt für Deutschland erstmal auch nichts. Irgendwie Taschenrechner, aber es ist auch nichts.
Nee, da ist wirklich nichts drin. Also Taschenrechner lasse ich ernsthaft unter den Tisch fallen.
Ja.
Die Visual Intelligence ist halt irgendwie in Amerika verfügbar. Wir freuen uns dann auf April oder auch nicht. Mal gucken, aber es wird spannend, definitiv, was dann zum Start bei uns schon alles dann verfügbar ist. Ich meine, die ersten Monate Apple Intelligence haben wir dann hinter uns, die gröbsten Sachen sind schon wieder abgedreht oder mal gucken. Aber das war ein sehr, sehr großes Bugfix-Update einfach so. Das war, ich meine, Apple Intelligence ist aus der Beta jetzt mehr oder weniger nicht raus, aber es ist für alle verfügbar und für alle eingeschaltet. Und das ist sicherlich eine.
Ja, das war eine, es ist schon noch in der Beta drin, ne? Also,
genau, sage ich. Es ist nicht aus der Beta raus, so, aber es ist für alle eingeschaltet.
Okay, da habe ich dich falsch verstanden, weil ich dachte, du würdest das, hättest das so.
Nee, es ist.
Schon gesagt, das wäre das praktisch ja der, aus der Beta raus.
Ja, das ist ja sozusagen die lustige Uneinstimmigkeit, dass es eine Beta ist, die aber für alle verfügbar ist in der Release-Version.
Also man kann vielleicht noch ein Ding ansprechen, was jetzt mit der 18.3 halt dazu kam, dass halt automatisch die Modelle geladen werden. Ne? Also ist erstmal jetzt dann aktiv defaultmäßig.
Genau.
Ist das okay? Also ich eigentlich so nicht, aber natürlich machen sie es.
Ich habe auch darüber nachgedacht und ich weiß nicht, warum es nicht okay sein sollte. Weil letztendlich ist es, denken wir auch nicht über Features nach, wenn die neu irgendwie in iOS kommen, ob die eingeschaltet sind oder nicht eingeschaltet sind. Also wenn irgendwie Apple ein Update für, weiß nicht, aus der Luft gegriffen Foto-Apps irgendwie macht oder so.
Doch, da denken Leute drüber nach.
Da kannst du auch nicht entscheiden, so will ich dieses Update oder will ich das nicht, sondern das ist dann Apples Entscheidung. Und man muss ja auch sagen, also die greifen ja nicht irgendwie, also wenn du mit denen nichts zu tun haben willst mit den Features, dann kriegst du vielleicht die Benachrichtigung und musst die dann irgendwie aktiv unterbinden. Aber alles andere ist ja mehr oder weniger auch optional. Also ob du auf die Schreibtools dann irgendwie zurückgreifst oder ob du die Korrektur in den Fotos benutzt und so weiter. Also es wird dir nichts aufgedrängt, will ich damit sagen.
Wie viel Storage frisst denn das erstmal weg?
Also zwischen 5, 6, 7 vielleicht, also ist ein bisschen weniger.
Am Mac ist es mehr.
Ja, also komischerweise, bei mir variiert es teilweise, dass es am Mac einmal weniger war als am iPhone. Also es war ja seltsam. Also bei mir war es am Mac auch lange mehr und dann plötzlich fing das iPhone bei mir an, irgendwie Apple Intelligence voll zu ballern. Aber ich weiß auch nicht, was dann da so beabsichtigt war. Aber ich glaube, am Schluss war es jetzt so, war es bei mir sowohl am Mac als auch am iPhone und iPad waren es so jeweils so um die 6 Gigabyte, 5,5 bis 6, ob jetzt irgendwie am iPhone mehr oder weniger als am Mac. Das war also irgendwie sehr komisch. In den Betas hat es teilweise, war es am Variieren und liegt vielleicht auch dran, welche Modelle du alle runtergeladen hast. Du hast ja, manche von denen waren ja, wenn du zum Beispiel in die Foto-App halt das Bereinigen-Tool, das Cleanup-Tool noch nicht aktiviert hast, dann das lädt ja auch nochmal sein eigenes Modell runter und so gab es ja immer so ein paar verschiedene Sachen und Image Playground ist ja sowieso eine eigene App und so weiter, die du einfach irgendwie wieder löschen kannst. Und ich finde auch, also ich meine, klar, es belegt natürlich Speicherplatz, ist logisch, also, oder was heißt es logisch? Also es ist natürlich ein Effekt davon. Den Speicherplatz, den wirst du auch, glaube ich, nicht unmittelbar wieder los. Also wenn du Apple Intelligence abschaltest, dann ist halt dieser von den Modellen belegte Platz, der ist halt zum Abschuss freigegeben, aber die verschwinden erst, wenn es halt eng wird mit dem Platz. Insofern ist der Platz, wenn du so willst, erstmal weg. Also ich meine, Speicherplatz in iOS ist echt ein eigenes Thema und da passieren ja auch crazy Dinge und auch kennen wir auch die Leute, die alle verzweifelt sind und verrückt werden über diese Systemdateien, die einfach irgendwie 50 Gigabyte belegen und die du nicht los wirst. Haben wir auch schon, glaube ich, oft drüber gesprochen und dafür gibt es irgendwie keine so richtige Lösung. Also deshalb ist der Speicherplatz ist halt sicher ein Element davon, der irgendjemanden sicher erzürnen wird oder kann. Auf der anderen Seite, ja, im Idealfall löscht dir halt iOS die auch wieder runter, sobald es halt ernsthaft eng werden sollte. Und ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich meine, der Punkt ist, und das ist halt einfach, glaube ich, die Realität, mit der man da sich konfrontieren muss. Apple Intelligence ist halt einfach ein Teil des Betriebssystems und das wird das sind einfach Funktionen. Das ist ja sowieso Kraut und Rüben verteilt an so vielen verschiedenen Ecken. Und so wie du schon sagtest, Alex, das ist irgendwie eine komische Vorstellung, dass man einzelne Funktionen des Betriebssystems irgendwie an- und abschaltet. Die sind halt einfach da. Ob du sie dann benutzt, ist nochmal eine andere Frage. Und es ist natürlich schön, wenn du sie speichermäßig auch löschen kannst. Wir hatten ja damals auch die Diskussion, als Apple die ganzen Keynote und Numbers und Zeug halt vorinstalliert hatten. Leute haben ja auch gesagt, ich will doch den ganzen Krempel nicht auf meinem iPhone oder auch auf dem Mac haben. Musst halt wieder runterschmeißen. Ist halt auch nervig. So ist das halt mit so Standard-Apps und Apple Intelligence ist auch so ein bisschen so. Ist einfach so eine Funktion, die gehört halt jetzt zum Betriebssystem. Wenn du die nicht willst, musst du aktiv werden und ansonsten stolperst du halt vielleicht über die Funktionen. Ich meine, man kann ich glaube, Apple Intelligence ist halt ein bisschen komplizierter, weil es halt nicht einfach irgendeine Funktion ist, sondern weil wir halt eben bei Sprachmodellen sind und weil du irgendeine Form von Daten hast, deine Daten, die eventuell in diesem Modell landen oder das Modell mit diesen Daten arbeitet, theoretisch in dem Moment, in dem du halt eine Funktion davon benutzt und du dann halt nicht mehr so richtig weißt, was passiert da eigentlich mit den Daten so genau? Sind die jetzt, passiert das halt auf meinem Gerät? Passiert das irgendwie in Private Cloud Computer auf Apple Servern? Du kriegst ja davon nicht viel mit. Und da sind natürlich sehr viele Fragen hinten angeordnet, die, glaube ich, jetzt Apple Intelligence im Moment mit seinem begrenzten Funktionsumfang irgendwie noch nicht wirklich angeht. Aber wenn du dir halt vorstellst, dass halt Apple Intelligence in iMessage und die Nachrichten-App integriert ist, in dem Moment wirft es halt ganz andere Fragen auf, wenn du halt deine eigenen Nachrichten durchsuchen kannst, wenn das halt in der Notizen-App irgendwie komplett über die Datenbank sich spannt und du kannst halt auf der einen Seite halt super praktisch suchen, aber was ist halt die Konsequenz davon? Wo sind diese Daten eigentlich gelandet? Wie werden die verarbeitet? Landen die auf Apple Servern? Was ist die Konsequenz davon, dass die auf diesen Servern landen? Und da sind schon viele Fragezeichen, denke ich, dabei. Deshalb ist es schon mehr als irgendwie eine normale Funktion. Aber ich finde es auch wenig dramatisch und jetzt auch nicht so sonderlich verblüffend, dass sie jetzt irgendwann einfach mal gesagt haben, so, wir schalten das jetzt einfach an. Es ist halt einfach ein Teil davon und es wird immer mehr. Und es gehört einfach fest zu iOS, macOS auch, iPadOS.
Es ist halt lustig, ob irgendwann dieser Button in den Einstellungen irgendwie wegfällt, sodass man es nicht mehr ausschalten kann. Weil dieses aktive Einschalten ist ja schon lustig. Also wenn man zum jetzigen Stand der Dinge und der Situation das bewertet, dann natürlich gibt es da einen Button, um das einzuschalten. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der in 2 Jahren noch da ist, dieser Button zum Ein- und Ausschalten. Also deswegen, ich meine, Siri kannst du zum Beispiel, kannst du auch aktivieren oder kannst du deaktivieren und so weiter. Und letztendlich ist es sicherlich auch guter, weil du, wie du sagst, es ist kein normales Feature. Mhm. Aber letztendlich muss man sich dran gewöhnen, dass das einfach, du kannst letztendlich die Möglichkeit ist immer, wenn der Hersteller des Betriebssystems dir nicht passt, dann musst du halt das Gerät dann tauschen, musst den Hersteller tauschen. Also darauf läuft es ja in letzter Konsequenz hinaus. Also,
bisschen schon, ja. Also, auf der anderen Seite ist ja zum Beispiel, Siri ist ja letztlich eigentlich Opt-in. Also Siri musst du ja einmal beim Einrichtungsassistenten wirklich bewusst aktivieren, bis heute. Also Siri ist nicht standardmäßig an auf deinem Gerät, was eigentlich ganz interessant ist, dass da diese komische Grenze gezogen wird. So, oh, Siri, schalt mal lieber an und erlaub uns mal lieber, dass irgendwie, dann kommt ja noch diese komische Halbnachfrage, willst du nicht irgendwie Siri verbessern mit deinen Audio-Mitschnitten? Mhm. Oder dann irgendwie als Antwort, ja, so, ich will auf jeden Fall. Und dann so einen kleinen, so, später vielleicht, nein, danke, geh weg, Siri. Ja, bitte später nochmal fragen. Also das heißt also eigentlich, Siri ist immer noch bis heute nach 13 Jahren oder wie lange es jetzt Siri gibt, 14 Jahren, ist es immer noch Opt-in und Apple Intelligence ist jetzt einfach so da. Bam. So, hier bin ich. Das ist einfach so.
Ich bin schon gespannt, ob das auf Deutsch irgendwas kann oder nicht. Die anderen LLMs, es steht ja auch zum Beispiel dabei vom Alibaba und das vom DeepSeek, jetzt ist besser auf Chinesisch offensichtlich, ne? Mit mehr chinesischem Text drin. Ich erhoffe mir bei OpenAI und den anderen englisch- oder US-zentrischen Modellen immer mehr, wenn ich auf Englisch frage. Mhm. Ja? Und dann stecke ich mal irgendwie deutschen Text rein und denke mir so, ja, das ist grob schon, aber das ist nicht ganz. Ne? Und es ist, wenn Apple hatte auch, ich glaube, gute 10 Jahre Probleme mit der deutschen Tastatur und Umlauten und so und Dreck. Ne? Also das war schwer.
Klar. Ja.
Und man hat sich erzählt, dass die da auch tatsächlich so einen Mitarbeiter sitzen hatten, der Deutsch konnte tatsächlich, aber hat es nicht geschafft, irgendwie die Tastatur wirklich, wirklich hinzubekommen. Dann haben sie irgendwann das alles weggeworfen und diese mehrsprachige Tastatur seit, weiß nicht, 4 Jahren oder so. Und jetzt ist gut. Mhm.
Kann sein, ja.
Würde ich sagen.
Jetzt schon ein bisschen. Ja, da haben sie viel gemacht in den letzten Jahren, das irgendwie ein bisschen mit multilingual unter die Kontrolle zu bekommen. Da ist schon einiges passiert, muss man sagen. Aber das heißt, also ich habe auch bin sehr gespannt auf dieses deutsche Apple Intelligence und die Konsequenzen davon und wie gut das funktioniert. Ich meine, man sieht ja jetzt, das Lustige ist ja, dass ja teilweise jetzt schon Apple Intelligence sich deutsche Inhalte greift, aber und die auch verarbeitet, aber dann praktisch das Ergebnis auf Englisch ausspuckt, wenn sich's mal verwirren lässt, darin zu glauben, das wäre jetzt irgendwie Englisch. Und meistens sagt ja dann Apple Intelligence auch, hey, die Sprache wird nicht unterstützt oder will ich nichts mit zu tun haben. Aber wenn das halt doch passiert, dann hast du am Schluss, bekommst du halt Englisch raus und dann funktioniert das meistens, glaube ich, sogar jetzt relativ normal oder so, wie es halt mit englischem Zeug auch funktionieren würde. Aber wir werden dann sehen, wie halt bei deutschem Input der deutsche Output dann vor allem ist. Ja. Und wie hakelig sind halt die Zusammenfassungen auf Deutsch? Wir wissen ja, Deutsch ist sowieso schwierig, sehr lange Wörter. So, Hausmeistervorschriften, Obermülleimer-Kommando. Ja, also irgendwelche langen, seltsamen aneinandergereihten. Basti wundert sich über die Hausmeisterbeschreibung. Seltsame aneinandergereihte Sachen und Satzkonstruktionen, die ja, glaube ich, deutlich komplexer sind. Und wenn du die dann nochmal in so kurzen Nachrichten hast und dann die zusammengefasst werden sollen, da wird sich ja ein ganz komisches Zeug rausholen.
Aber was auch immer Whisper da macht, das funktioniert sehr gut. Ja, also die Fehler, die jetzt in unseren Transkripten von Whisper drin sind, sind so, wenn wir übereinander reden, wenn es ein bisschen genuschelt ist, wenn man Dialekt, kann er überhaupt nicht, da steigt er aus. Ja. Ich hab mal zum Beispiel alle Titel von der Sprechkabine, habe ich mal in DeepSeek reingesteckt. Und mir gefragt, was da los ist, was das überhaupt soll. Und der hat es sehr gut zusammengefasst.
Okay.
Hat das hinbekommen, dass es so einen bayerischen Einschlag hat und dass das, es war sehr erstaunlich, dass das geklappt hat zum Beispiel. Und hat auch die Witze erklären können von den Titeln und sowas. Das war, hat er hinbekommen.
Wow. Nicht schlecht.
Das ist relativ beeindruckend, ja. Und es gibt noch ein Ding bei dem ganzen AI-Quatsch, das heißt Model Master Control Program, MCP, Model Control irgendwas. Ich link das nochmal. Das ist sehr interessant, weil dann kannst du eine Datenbank mit was auch immer du in deiner Firma hast, kannst du in dein Model reinhängen. Das heißt, du gibst dem irgendwie Zugriff auf deine Produkte oder sowas. Und dann kann das Model diese SQL-Datenbank queryen und kriegt dann den Kontext von einer Datenbank oder von deinem CRM oder von deiner Knowledge Base oder was auch immer reingesteckt und kann dann darauf antworten. Das ist jetzt auch so eine industrieweite Standardschnittstelle und da gibt es einiges an Konnektoren für oder in dein Slack oder was auch immer du hast, kannst du da reinstecken und dann kann der da Sachen beantworten oder Daten leaken, die er nicht leaken soll.
Also, das ist auch gut.
Ja. Alles möglich. Ja. Mir ist eben noch eine Sache eingefallen, weil John M. Chu, Hollywood-Größe, hat getwittert, dass jetzt irgendwie Wicked Teil 3 oder irgendwas losgeht. Völlig wurscht. Aber auf der Vision Pro. Er hat ein Foto getwittert mit so 7 Vision Pro-Schachteln da. So viele Vision Pro hat Apple das monatelang nicht verkauft.
Wurde noch nie verkauft an einem Stück. Ja.
Und dann hat er dazu geschrieben, welche Software sie verwenden. Und das ist wiederum ganz interessant, weil das so eine Branchenlösung ist, die sich halt, also es heißt Evercast und es ist einfach nur Zoom. Aber don't call it Zoom.
Ja.
Don't call it Zoom, weil der billigste Vertrag kostet irgendwie $900 im Monat. Und es ist einfach nur Zoom. Und du steckst halt auf der einen Seite, steckst du halt deinen Avid oder irgendwas hin und deine Kollegen, steckst du da eine Webcam hin und es ist halt Zoom. Aber weil sie es für Hollywood machen, nehmen sie halt $900 pro Sitz.
Ja,
es ist halt interessant, diese Nische zu erkennen und zu sagen, okay, wir machen halt Videoconferencing mit mehr Bits. Ja, okay, Zoom schneidet dich halt ab bei so viel Bits. Ja, okay. Aber die machen halt dann 4K-Streaming und hängen sich direkt an Avid und an Premiere oder irgendwas hin und schmeißen das dann halt da raus und nehmen dafür halt dickes Geld. Und haben sich aber auch gesagt, okay, hier nehmen wir die Vision Pro, da können wir sagen, hier, wir sind eine von den ersten von Vision Pro. Das ist kein großer Aufwand, die da drauf zu porten und da kannst du halt das Fenster mit deinem Hollywood-Zoom groß hinhängen und dann ist auch gut. Und da kriegen sie jetzt vom Herrn Chu kostenlose Werbung und der hat auch nicht für die Lizenz zahlen müssen. Ja. Würde ich mal behaupten.
Das war gut gespart hier.
Naja,
ist sehr lustig. Ich musste auch lachen über diese komische Aneinanderung. Es war auch so völlig unklar, was diese 7 Vision Pros da jetzt exakt in diesem Produktionsprozess machen.
Ja, das wurde nicht näher erläutert, oder? Nee.
Oder ob er sich die einfach im Wechsel aufzieht.
So ja, weil die Batterielaufzeit so schlimm.
Ja.
Ja, so wie der Lagerfeld. Ein iPod für jedes Musikgenre.
Das ist einfach so gut. Ich vergesse, diese Lagerfeld-Geschichte von den iPads ist einfach so
iPods,
gut.
Ja, ja.
Von den iPods. Und ich vergesse einfach regelmäßig, dass der die ja wirklich wie Kassetten benutzt hat. Mhm. Weil jeder, der hatte irgendwie so einen X-Surf, der das gemanagt hat.
Der hatte den Typ dafür.
Mehrere Mitarbeiter. Und dann hat er gesagt, heute habe ich Lust auf Pop der 70er oder so. Ja, ja. Dann kam einer mit so, hol mal schnell Karls iPod mit dem. Da musste da einer den richtigen raussuchen. Also das ist schon sehr fantastisch.
Der Nachlass kam doch gerade auf einer Auktion. Waren da auch diese iPods dabei?
Ja. Die kannst du jetzt mitbieten, wenn du willst. Ja. Irgendwie Diamanten besetzt.
War der X-Surf auch dabei? Der X-Surf auch dabei. Ich weiß nicht, ob du dann die weiter pflegen kannst, diese Kollektion.
Aber ich habe gesehen, da gab es so spezielle Farben und so weiter. Von ja, Nanos, ja. Die gab es dann irgendwie ganz begrenzt nur und so weiter. Der war ein ernsthafter Sammler.
Ja, der hatte doch auch die 20.000 Euro Watch, die er nie in Betrieb genommen hat, und ist immer rumgelaufen, hatte diesen QR-Code drauf.
Das waren die späteren Jahre.
Den Pairing-Code.
Karl Lagerfeld.
Das sind die wahren Sammler, die nehmen nämlich einfach das gar nicht in Betrieb. Das ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, aber im Ernst, jetzt die Watch, wenn du sie nicht pairst, ist nicht so viel weniger nützlich, als wenn du sie aktivierst.
Das ist auch hässlich, weil da steht dann immer, pair mich.
Das ist aber einfach völlig egal, wenn du dieses 20.000 Euro den Goldklumpen am Handgelenk hast. Völlig egal.
Schaut euch mal Evercast hier die Website an. Die sagen halt, wir machen hier Mehrkanal-Streaming und wir machen 4K und wir hängen uns direkt an Avid dran und so, und das reicht halt dann aus. Es gibt noch mehr so Speziallösungen für so, gerade für so Filmkram, die halt eigentlich ein super simples Python-Skript sind, aber trotzdem dickes Geld aufrufen können, weil sie halt dann am Schluss das richtige File-Format rausspielen, weil sie für den Filmschaffenden irgendwie genau die richtigen Interfaces anbieten. So zum Beispiel auch, ich habe den Namen, ich komme nicht mehr drauf, es gibt so eine Firma, die macht nichts anderes als Endcredits, den Endcrawl rauszugeben.
Scarlet Letter.
Waren das die? Ja. Die halt in der AWS einfach nur Frames von Text rausrendern und das als irgendwie DCP oder wie das Format heißt, rausspielen und fertig.
Ja, okay. Das hat eine sehr spezielle Nische. Die haben garantieren wahrscheinlich, dass sie sich nicht vertippen. da ist die Pressure auch nochmal höher. Das wird sicher oft Proof gelesen, da kannst du schön von ausgehen. Und man kann auch hässlich ruckelige Endcredits bauen. Das können die halt nicht. Das ist der Vorteil. Und da zahlt man halt dann viel Geld für.
Ja, genau. Wollte ich nur mal, ist mir nur gerade noch mal über den Tisch gelaufen, da wollte ich das noch mal ansprechen.
Spannend.
Gut. Wollen wir sehen. Vielleicht machen wir die Picks. Also von mir, wie gesagt, irgendwelche AI-Coding-Assistenten gratis oder lokal oder nicht oder funktionierend oder nicht. Mit Swift drin oder auch nicht, könnt ihr alles mal klicken. Leo, was hast du denn?
Ich habe eine App, die wir, glaube ich, noch nicht hatten, und zwar eine App, die so ein bisschen in diesen bereite mir die von der Apple Watch gesammelten Daten auf Bereich fällt, also sozusagen eine Alternative zu diesen Vitalzeichen und Apps wie Athletic, die sich halt die über Nacht gemessenen Werte nehmen und dir da so ein bisschen zeigen, ob sich dein Schlaf zum Beispiel im normalen Bereich bewegt, also in dem für dich normalen Bereich bewegt, und ob sich deine Übernacht, Ruheherzfrequenz über Nacht, ob die sich halt in deinem üblichen Bereich belegt, und HRV ist, also Herzfrequenzvariabilität ist mit drin, und die machen auch noch so einen Erschöpfungswert, der so ein bisschen basiert auch auf so diesen sonstigen Werten, die man zur Trainingsbelastung kennt. Und halt auch diese Idee, mit der ich so halb immer glücklich bin, diese Idee dieses Körperakkus. Das hat ja, ich weiß nicht, ob, also Garmin, weiß nicht, ob das die ersten waren, aber die haben das ja relativ etabliert, diese Idee, dass du halt so eine Anzeige hast und dass morgens ist dein Akku irgendwie relativ aufgeladen und über den Tag entlädt sich dieser Akku. Und ich bin immer, manchmal denke ich so, das ist eigentlich sehr gut und so, das symbolisiert das doch so ein bisschen. Und manchmal denke ich so, das ist so totaler Dreck, das ist ein Quatsch, als ob unser Körper irgendwie so ein Akku wäre, der morgens voll wäre und abends leer wäre. Das ist irgendwie so, Das ist irgendwie grundverkehrt.
Das ist ja auch genau andersrum eigentlich. Eigentlich wachst du morgens völlig tot auf. Ja. Und dann so machst du mit Kaffee voll, diesen Akku.
Das ist richtig.
Und fällst dann abends wieder tot ins Bett.
Das ist richtig.
Nicht sicher.
Doch,
das ist mehr so eine wie die Sonne, so eine Kurve.
Es ist, da ist viel dran. auf jeden Fall haben die auch, bilden dir praktisch einen Wert, der zwischen 0 und 100 ist und dann geht der halt im Laufe des Tages, leert sich dieser Art. Das ist jetzt bei denen, die benutzen tatsächlich keine Akkusymbolik, aber es ist an dieselbe Idee angelehnt, dass da halt, dass du halt praktisch einen Wert hast, der dir so ein bisschen zeigt, ob du dich irgendwie jetzt super erholt hast oder dein Körper sich super erholt hat, mehr oder weniger auf den Werten, die er halt ausgespuckt hat, dein Körper ausgespuckt hat über Nacht. Und ja, und das ist halt ganz nett. Es ist halt
Heißt sie denn?
Die App heißt, habe ich lustigerweise noch nicht gesagt, heißt Buddy State. Ich kann auch mal den Link, buddystate.app ist einfach die Domain. Ich weiß gar nicht, wie lange es die gibt. Gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ist natürlich auch, also hat auch eine kleine Apple Watch Komponente dabei. Braucht man aber nicht unbedingt. Ansonsten kannst du auch die Werte natürlich auf dem iPhone. Läuft halt über Apple Health oder halt über die HealthKit API. Musst halt einmal die Daten freigeben, die das Ding auslesen möchte und anzeigen kann. Und dann macht die das einfach. Und die ist halt super reduziert. Du hast das Einzige, was du noch hast, ist halt, dass du irgendwie so deine letzten, also so einen Verlauf auch noch von den letzten Tagen anschauen kannst. Ansonsten konzentriert sich alles praktisch immer auf den aktuellen Tag und zeigt dir einfach nur, wo weicht irgendwie was ab oder ist alles im normalen Bereich. Und es ist halt super minimalistisch, weil diese anderen Apps, die wir jetzt auch die ein oder andere Mal schon als Picks auch hatten, wie Athletic und Bevel und wie sie alle heißen, die fangen halt an, relativ schnell aus dem Ruder zu geraten, weil du halt viele Seiten hast mit vielen verschiedenen Werten, in die du dich halt eigentlich einlesen musst, die messen die alle so und die haben alle ihren eigenen Algorithmus, wie sie das berechnen und musst du dich halt erstmal mit auseinandersetzen und Buddy State macht das halt alles so ein bisschen simpler, genauso wie die Vitalzeichen-Apps ja auch so super simpel runterbricht, ja, sind deine Werte halt in dem Bereich, in dem sie halt in den Wochen davor auch waren oder in den letzten 7 Tagen oder welcher Vergleichszeitraum auch immer gewählt wird oder sind deine Werte halt gerade aus dem Ruder und dann kannst du dir halt da dein eigenes Fazit draus ziehen. Ich finde es halt immer noch ganz interessant, das einfach zu sehen und langzeitmäßig irgendwie so zu sehen, muss man auch vielleicht nicht unbedingt jeden Tag jetzt reinschauen und auch vielleicht nicht als erstes am Morgen, also die App muss mir nicht sagen, wie ich geschlafen habe, das finde ich immer relativ müßig, aber insgesamt finde ich, ist das so ein ganz interessanter Einblick, wenn man da ab und zu mal reinschaut. Und Buddy State ist halt sozusagen grundsätzlich kostenlos. Du kannst halt ein paar Euro da so spendenmäßig eigentlich einwerfen, um ein paar Zusatzfunktionen, vor allem Widgets, freizuschalten. Aber ein Großteil der Funktionalität kann man sich einfach so mal anschauen. Und dafür ist es ziemlich nett umgesetzt. Also es ist, glaube ich, auch, und es ist halt mal ausnahmsweise keine Abo-App. Ich weiß nicht, ob der Entwickler halt mit diesem Spendenmodell besonders weit kommt, weil die ist wirklich ziemlich liebevoll dafür umgesetzt, finde ich. Also optisch. Sieht einfach nett aus. Und sitzt offensichtlich jemand dran, der sich da auch Gedanken drüber gedacht hat. Wirklich Gedanken drüber gemacht hat, wie er das Zeug irgendwie da in Grafiken presst und was er da in seine als Funktionalitäten anbietet. Das ist eigentlich ziemlich nett. Ich weiß gar nicht, was der sonst. Der hat sonst keine Apps, oder? Ist das seine einzige App?
Ja.
Erstaunlich. Also weiß ich nicht, wer weiß. Also vielleicht muss man auch langsam, dass da alle Daten abgesaugt werden. Aber es wirkt eigentlich eher wie so ein kleines Indie-Projekt.
Nein, im App Store ist jede App geprüft und da kann nichts passieren.
Da kann überhaupt nichts passieren im App Store. Ja, aber ist ja nette App auf jeden Fall. Bis jetzt hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen.
Gut. Alle Links in den Shownotes von der Bits und so 935 habe ich auch probiert, Shownotes von Bits und so in DeepSeek reinzukippen. Wiederum große Verwirrung, weil er da nicht weiß, was ist was. Aber er konnte die Links, als die Suchmaschine noch ging, konnte er die Links auflösen, gucken, was steht in Links drin, dann eine Zusammenfassung schreiben, was in diesen Links los ist.
Okay.
Ist auch wieder nicht schlecht.
Das ist auch schon mal hilfreich.
Mhm. Jo, Alex.
Ich schließe mich an das Fitness-Thema und begebe mich wahrscheinlich auf gefährlichen Boden, weil...
Das ist ja sonst noch nie passiert bei Pix.
Das ist einzigartig in dieser Rubrik, dieser kleinen Sendung. Ich würde gerne über meine Yogamatte sprechen.
Ich bin sehr gespannt.
Und das Gefährliche an dieser Yogamatte ist, ich habe natürlich null Vergleichswerte. Ich habe, mir gefällt die einfach nur. Deswegen erwähne ich sie. Und ich weiß, ich setze mich großer Kritik aus, weil vielleicht andere Leute Lieblings-Yoga-Matten haben oder Sportmatten und sich dann daran stören, dass ich diese hier gut finde. Unter dem Namen Superletic findet man die. Yoga-Matte, Gymnastik-Matte bei den Versandhäusern dieser Welt. Und die habe ich mir auch gekauft, ohne irgendwie irgendwelche Vergleiche anzustellen. Und zwar hatte ich die persönlich vorher ausprobiert. Und das Besondere ist so ein bisschen, dass ich anscheinend irgendwie so, ich kann auch den Link mal reinkopieren, dass ich scheinbar so Knochen habe, die keinen harten Boden vertragen.
Na, es heißt das? Alt.
Alt, genau. Also langsam wird man alt. Und die Besonderheit dieser Matte ist, dass sie so in einer Dicke bis zu 1,5 Zentimetern zu haben ist. Also die gibt es auch dünner, aber die gibt es auch in sehr dick. Und 1,5 Zentimeter ist sehr dick, so zum Draufsetzen. Und die tut meinem Po nicht weh, wenn ich mich da draufsetze. Also wenn du so eine Matte suchst, wo du eher so stehst und so Sachen machst und so weiter, dann ist die vielleicht nicht das Beste. Aber wenn du viel im Liegen machst und so weiter, finde ich die sehr angenehm. Und die habe ich jetzt schon sehr lange, muss ich sagen. Und die fusselt nicht, die reibt sich nirgendwo ab, die liegt fest auf dem Boden, die kannst du ausrollen und die bleibt liegen.
Okay, ja, das kann keine Selbstverständlichkeit.
Das ist gut. Wie gesagt, gibt es in unterschiedlichen Dicken. Hat so auf der einen Seite eine flache Oberfläche und das andere ist so eine angerivelte Raute. Und haben auch schon Kinder irgendwie benutzt und die nicht kaputt bekommen, also nichts rausgeprökelt bekommen und solche Späße. Und wie gesagt, massiv kommt mit so einem kleinen, also es ist relativ massiv, weil die halt auch sehr dick ist, kommt mit so einem Tragegurt.
Du hast irgendwas wahnsinnig Lautes an heute. Deine Jacke oder so.
Das Hemd ist das, ne?
Plastik, oder?
Das hast du mal bügeln.
Kein Plastik.
Oder die Yogamatte, die so quietscht.
Ich wusste nicht, dass das so sensitiv hier eingestellt ist, das Mikrofon. Anyway, Superletic, ich habe keine Ahnung auch über die Firma. Ich hoffe, also ich empfehle da nichts Komisches, aber die sind ganz gut bewertet. Ich habe leider keinen Einblick über, wie gesagt, Konkurrenten, über die Firma selbst. Ich habe sie einfach nur selbst ausprobiert und mir dann vor ein paar Jahren mal gekauft und die tut's ganz gut für. Letzte Woche auch Apple Fitness haben wir gesprochen. Und wenn man dann so vor so einem Fernseher liegt, ist es ganz, ganz nett, weich zu liegen.
Ich höre dir mal liegen.
Ja.
Mal kurz. Schau, was an der Warrior, der die ganze Zeit nur in so einer Endmeditation liegt.
Basti, wann sprechen wir denn über dein neues Trainingsprogramm? Ich habe nämlich sehr viele Fragen.
Ich weiß nicht, was mein neues Trainingsprogramm ist, aber wir können da jederzeit drüber reden. Ich habe noch eine Rückfrage zu dieser Matte.
Ja, das ist gut.
Allein wenn ich hier nach links gucke, sehe ich hier vier Yogamatten liegen. Und die sind alle nicht von mir, meine sind nämlich woanders. Und
meine fünf sind woanders.
Ich habe nur drei. Meine Sportmatten. Nur eine davon ist eine Yogamatte. Und was sich eigentlich auch nicht unterscheidet.
Ich wollte gerade nicht nachfragen, weil, ja.
Zum Beispiel, was es auch noch an Matten gibt, so für den Sport, aus dem Sportzubehörhandel, noch diese Matten, die man unter Geräte legen kann, ein bisschen größer, dafür aber auch siebenmal so teuer.
Ja, das ist zum Beispiel, also bevor Basti die Frage loswerden kann, endlich, nachdem mich jeder unterbrochen hat, inklusive mir.
Jederzeit.
Es gibt solche Sportmachen, die kosten irgendwie 80, 90 Euro und das war ich absolut nicht bereit auszugeben. Wir sprechen hier über 20 bis 30 Euro. Das war auch meine Schmerzgrenze für so eine Matte. Aber dafür finde ich sie auf der eher luxuriösen, nett verarbeiteten und wie gesagt dicken Seite. Und ich mache halt sehr viel so Dehnübungen.
Okay,
alter
ja gut,
Mann.
Fair enough.
Weißt du? Also viel liegen Ja, so, okay. So Sport ist vielleicht auch der falsche Begriff.
Was passiert denn, wenn du von dieser sehr komfortablen, dick gepolsterten Decke plötzlich irgendwie einen Fuß aus Versehen auf den Boden berührst?
Das ist so wie, wenn du eine halbe Stunde Trampolin springst und dann plötzlich auf harten Boden wieder steigst.
Also das ist hier aus so einem Nitrilgummi-Zeug, wenn man auf den Kram allergisch ist, wahrscheinlich auch nicht das nehmen, sondern was anderes.
Sind da Forever Chemicals drin?
Wer weiß. Ich meine, man hätte bei den Apple-Bändern natürlich schon bei den Fluorelastomeren misstrauisch werden können, weil Fluor ist halt geiles Zeug so, aber halt schlecht.
Ja, ja. Die Idee, dass hier... Und wir haben Basti immer noch nicht zu seiner Frage kommen lassen. Die Idee ist, dass das zu erwähnen ist, wenn du jemand bist wie ich vor ein paar Jahren, der einfach null Ahnung hatte, auch null Motivation, sich irgendwo in das Thema reinzuarbeiten, vielleicht einfach als Startpunkt diese Empfehlung entgegennehmen und nicht als ultimativen Pick, sondern einfach, das kann halt eine Ausgangsweise sein. Und wir haben auch, das ist lustig, aber man hat ja mehrere Yogamatten scheinbar zu Hause. Das ist einfach so. Und da gibt es halt auch so ganz dünne und ich finde die, gerade wenn du dich dehnst, wenn du irgendwelche Stretchings dort machst, ich finde es extrem unangenehm. Ich finde die super unangenehm, wenn du so eine Hauchdünne hast, das ist ernsthaft nervig, darauf zu sitzen, zu liegen. Und deswegen fand ich die jetzt so besonders, weil die so dick ist.
Also, weil sie so dick ist, das ist was ich meistens, ich persönlich zum Beispiel nicht mag, weil zum einen ist bei den meisten das Material komisch. Das nutzt sich sehr schnell ab. Wenn du die benutzt, um nicht nur drauf zu liegen, sondern wenn du da irgendwie Hit-Training oder so drauf machst, dann nutzen die sich in der Regel schnell ab. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der ist. Fühlt sich das auch eher so an wie so Schaumgummi? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ja, das kannst du treffen. Ich meine, in der Beschreibung steht irgendwas von Kautschuk. Also ist klar, also ich würde ehrlich gesagt auch nicht irgendwie, wenn du da mit Schuhen drauf bist zum Beispiel und so nach vorne und hinten springst und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die kaputt geht. Das ist nicht mein Anwendungsfall. Mhm. Mein Anwendungsfall ist wirklich so Socken, nicht in irgendwelchen Fitnessstudien, sondern irgendwie zu Hause und nach dem Laufen sich halt da mal, weil das, ich habe es gemerkt, das für den Rücken und so, das ist schon ganz geil, so zu dehnen. Ich fühle mich besser tatsächlich. Also das hat mein Sporttrainer wahrscheinlich schon in der Grundschule gesagt. Ja, dehnen und so, Sport macht Sinn plötzlich. Also irgendwie kommt man jetzt in Alter. Und dafür benutze ich die. Und dafür fand ich jetzt diese Dicke so also besonders. Sie hat auch so ein bisschen Schwere.
Also ich mag es halt für einen normalen Sport dann auch nicht, weil du hast viel mehr Bewegung, jetzt zum Beispiel im Fuß oder in der Hand, weil du natürlich, also bei 1,5 Zentimeter Dicke, das Ding kann sich halt auch ein bisschen bewegen dann. Und das, weil wir haben im Fitnessstudio hier welche, die nicht ganz so dick sind, aber fast so dick sind. Und das ist so dick, ich komme damit klar, aber ich werde halt nicht meine eigene Matte dahin tragen, wenn da halt welche liegen, die ich benutzen kann. Weil ich wiederum meine Lieblingsmatte, die ist irgendwie 6 mm dick und ist aus PVC und das ist einfach die beste Matte, die ich jemals gehabt habe und die ist halt relativ teuer, aber ich würde sie halt nicht ersetzen wollen, aber ich sehe das schon, also spätestens wenn du irgendwie Yin-Yoga machst und da dann auch Ewigkeiten irgendwelche blöden Figuren hältst und dich da halt dehnst, daher bin ich dann auch mal froh, wenn überall noch Polster und Decken rumliegen, die ich mir dann halt einfach irgendwo hinklemmen kann, wo mich jetzt gerade wieder irgendwas den alten geschundenen Körper sticht. Also meistens der Boden oder die zu dünne Matte. Also ich kann es nachvollziehen.
Es gibt im Baumarkt, gibt es diese Kniepolster für, wenn du Sachen auf dem Boden machst, wenn du rumrutschst. Ich habe neulich so ein Möbelstück zerlegt, wieder zusammengebaut. Knie haben geschrien, Möbeldings drunter, Baumarktmatten. Beste. Das ist wahrscheinlich auch gut für Yoga.
Es gibt sicher auch irgendwie so Tactical Gear mit irgendwie Tarnfarben, ist aber dann dasselbe wahrscheinlich.
Okay, also ja, die gibt es, die verschiedenen Dicken, die kann man sich ja vielleicht anschauen, die kosten auch alle ungefähr das gleiche von dem Laden hier. Okay, ich bring das, könnt ihr mal schauen. Basti, ich glaube die Kurzfassung.
Wir reden heute mal über eine Android-App. Das ist relativ unspektakulär. Heute hat nichts mit Sport zu tun, sondern ausschließlich mit Fotos, weil die App heißt Sponge, Hat ein bisschen was mit Alex seiner Matte zu tun. Halt, die ist auch so spongy. Mhm. Sponge Gallery Cleaner. Also ist auf jeden Fall eine andere App, als die du jetzt gerade durchscrollst.
Jetzt hat es bei mir schon viele Fragezeichen.
Findest du sie auch, genau.
SpongeBob.
Ausschließlich im Play Store. Es gibt keine Webseite dazu. Vielleicht erstmal kurz die Exposition dazu, was das Problem ist, das diese App löst. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt Fotos im oder ihr habt Bilddateien auf dem Telefon. Das ist auf iOS ein bisschen anders, weil es da ja weiterhin die magische Camera Roll gibt und Dateien nicht so wirklich existieren. Mhm. Und jetzt stehe ich also da und möchte aussortieren, welche Fotos brauche ich denn oder nein, welche Bilder brauche ich denn noch? Und dann kann ich natürlich durch Google Fotos gehen. Das ist so mittelgeil. Und kann halt dann da durchsortieren. Und dann muss ich aber zum Beispiel halt wechseln zwischen, ich möchte zum Beispiel, wenn mir irgendjemand auf WhatsApp ein Foto schickt, dann wird das halt irgendwo gespeichert. Das ist nicht so richtig in Google Fotos drin, das liegt irgendwo im Dateisystem, aber diese ganze, und ich kann das auch nicht sinnvoll ausschalten, das wie bei iOS, weil bei iOS gibt es ja diese magische Camera Roll, wo der einzige Platz ist, wo sinnvoll Bilddateien gespeichert werden können. So, dann mache ich meine eigenen Fotos, dann speichere ich mal noch irgendwas und alles landet halt in meinem internen Storage von dem Gerät irgendwann. Ich kann natürlich bei Google Fotos sagen, lager mir alles aus, so wie das halt Fotos auf iOS auch macht. Das bezieht sich aber nur auf meine Fotos, die ich gemacht habe. Und was Sponge macht, ist relativ einfach. Ich mache das auf und kann dann zum Beispiel sagen, ich sortiere jetzt mal meinen letzten Monat durch. Und dann habe ich so links und rechts swipen, wenn ich möchte, oder ablehnen und akzeptieren.
Also Tinder für Katzen.
Genau, Tinder für Fotos. Und kann dann dadurch mich durchswipen und alle Fotos, die ich nicht mehr brauche, damit relativ schnell und einfach entfernen von meinem Gerät. Wenn sie in Google Fotos sind, damit halt auch aus Google Fotos raus. Und das geht sehr, sehr schnell. Und sie haben zusätzlich so einen Modus, es gibt eine Premium-Version. Ich habe keine Ahnung, was sie gekostet hat. Ich habe sie einfach gekauft. Ich stehe, glaube ich, auch nicht auf der Seite, so wie sich das gehört, für ein vertrauenswürdiges Unternehmen wie Google. Und du kannst dann zum Beispiel auch solche Sachen machen wie, zeig mir immer random 30 Fotos. Und dann kannst du mal schnell, wenn du irgendwo bist, 30 Fotos aussortieren, durchsortieren. Der merkt sich, welche du schon akzeptiert hast und zeigt dir die nochmal an. Und so kannst du halt so ungenutzten Speicherplatz, also unsinnig genutzten Speicherplatz relativ schnell freigeben. Ist eine sehr, sehr nette App dafür. Ist halt eine Android-App. Ich glaube, Holger hatte mal ungefähr dieselbe App mit einem fragwürdigeren Icon als Sponge, und das muss was heißen, für iOS. Ich glaube, die, weiß nicht, ob es die noch gibt oder nicht. Genau, und also Photosort war das. Die könnte man sich auch angucken, falls es sie noch gibt. Wenn nicht, einfach nicht angucken.
Wie ist das Feature mit den 30 Fotos, die random irgendwie ausgewählt werden?
Das ist, wie das hieß.
Nee, also das sind wirklich Fotos dann irgendwie, die über die Jahre hinweg von irgendwo stammen können.
Die irgendwo auf deinem, also die müssen auf deinem Phone liegen. Was er nicht macht, er geht nicht hin und holt sich die wieder aus Google Fotos zurück. Du musst sie auf deinem Device drauf haben und dann gibt er dir irgendwelche 30 random Fotos und das fängt direkt fantastisch an. ja, da sind wir beim Fitness-Thema zurück. Genau, und dann kann man einfach mit denen weitersortieren.
Also ist eine Lösung für ein Problem, das es nicht geben müsste. Weil zum Beispiel die Fotos-App von iOS, die automatisch deine guten Fotos surfaced.
Ja, schon, aber am Schluss liegt jetzt aus irgendwelchen Gründen das hier auf meinem Telefon rum. Ich brauche wirklich kein Cover von Killers of the Flower Moon auf meinem Telefon gespeichert. Deswegen kann ich das natürlich da einfach mal rauskegeln.
Ich freue mich immer über alte Screenshots und so ein Kram. Ich würde es aufheben.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Genau.
Okay, gut, also Sponge Gallery Cleaner.
Es gab doch mal diese Mail-App für iOS, die mir nicht mehr einfällt, die auch nach dem Links-Rechts-Swipe-Menü deine Inbox abarbeitete. Das war gut.
Mhm.
Soll man nach links wipen? Weg, weg, weg.
Alles weg. Ja. Hm. Okay. Gut. Dann war es das für heute. Spät angefangen, stark nachgelassen zwischendurch.
Ja, der Akku ist leer.
Sehr. Und gegen Abend wieder aufgeladen.
Wahrscheinlich.
Bei Bits & So Plus haben wir vorhin in der Pre-Show über das Feedback zu Bastis PV-Anlage gesprochen. Wir haben gewartet auf Leo. Und
hat uns Elektriker und Klempner-Tipps gegeben.
Mhm. Ja, ja, ja.
Da kam ich genau richtig.
Und wenn ihr das hören möchtet, Bits & So Plus klicken, kostet nur einen Fünfer im Monat und ihr unterstützt die Sendung direkt, ohne irgendwelche komischen Plattformen dazwischen. Ihr müsst keine Werbung anhören, wenn ihr nicht möchtet. Und das ist ganz hervorragend, wenn ihr das tut. Danke sehr. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss. Gute Nacht.
Servus.